Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, bei mir Daniel und Micha. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Morgen.
Ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt und wenn wir drei zusammen sind und es ist Dezember, dann kann das eigentlich nur eins bedeuten. Es ist Jahresrückblickzeit. Endlich können wir wieder rückblicken. Das Jahr ist vorbei, fast vorbei. Zumindest die regulären Podcasts für diese Saison nähern sich einem Ende. Deswegen wird es diese Woche die Jahresrückblicke geben. 2016, Menschen, Spiele, Sensationen, wie Daniel immer so schön unser internes Dokument nennt.
Mach hier erstmal eine Dose schon, auf, ne?
Da wird schon der Champagner geköpft.
Nee, das ist heute so nur der Dosenbier, Dappbräu, oder? Und dann wahrscheinlich aufgestochen, oder? Von unten.
Von der Seite raus.
So wird's gemacht. Normalerweise wird ja am Kiosk getrunken, ne? Aber
am Bütchen,
ja. Jetzt machen wir hier am Bütchen.
Wir reden heute in der ersten Folge über das erste Quartal, Januar, Februar, März 2016. Wir haben uns alle wieder ein paar Spiele rausgeschrieben, über die wir reden wollen. Es ist natürlich wie jedes Jahr keine vollständige Liste. Natürlich haben wir uns einfach nur ein paar Titel rausgenommen, die wir uns nochmal in Erinnerung rufen wollen, in positiven wie im negativen Sinne. Aber wer uns kennt, wir sind ja die Abteilungsleiter der Liebe hier bei Insert Moin. Das heißt, wir werden wahrscheinlich vermutlich eher über die Spiele reden, die uns positiv in Erinnerung geblieben sind. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir nicht alle die gleichen Titel genommen haben. Und vielleicht wird es ja auch die ein oder andere Kontroverse geben. Star Fox Zero.
Foreshadowing.
Fangen wir mal vorne an. Im Januar. Das Jahr fängt ja meistens relativ schwach an. Ich habe gerade im Vorgespräch mit Daniel schon uns überlegt, 2017 kommt Januar, geht es ein bisschen stärker los, aber was war denn 2016 Januar? Könnt ihr euch da noch so dran zurückerinnern? So ein richtiges großes Knaller-Highlight war da noch nicht in Aussicht, oder?
Was meinst du mit den Aussicht? Also
Januar los.
Ach so, ja klar, aber es ist traditionell ja eigentlich eher so, dass da im Januar nichts erscheint und wir haben jetzt, wie du ja schon gesagt hast, im Vorgespräch uns schon fast gewundert, dass irgendwie Resident Evil jetzt 2017 und Hitman, gut, da kann man jetzt sagen, gut, das ist ja nur die Boxversion für die abgeschlossene Staffel, aber schon durchaus große Namen und Resident Evil würde ich jetzt mal so weit gehen und sagen, das ist wahrscheinlich sogar einer der, wenn nicht sogar der wichtigste Titel, den Capcom dieses Jahr rausbringt, im Januar. Ich bin im Kopf schon natürlich aufgerückt. Aber nee, also da war es 2016, das war ja eh ein sehr enttäuschendes Jahr, jetzt vielleicht nicht unbedingt auf Spiele bezogen, aber grundsätzlich ein Jahr zum Vergessen. Aber zumindest da im Januar hat noch alles harmlos angefangen, da kamen noch nicht die ganz großen AAA-Brecher raus, und da warst du halt so wie in der guten alten Zeit, dass im Januar erstmal saure Gurkenzeit herrscht, was Spiele angeht und nur so ein paar Kleinigkeiten erscheinen. Und ich habe mir da als erstes Pony Island aufgeschrieben. Das hat aber, glaube ich, keiner von euch gespielt, oder?
Nee, aber ich habe den Podcast mit einer unglaublichen Faszination verfolgt. Das klang sehr, 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 sehr spannend.
Würde ich mir halt tatsächlich vielleicht auch noch mal wünschen, dass es da einen Konsolenport gibt, einfach damit das auch noch mehr Menschen erreicht, weil ich mag ja immer so Spiele, wenn die dann so eine total krasse Meta-Ebene erreichen und so ein mega Mindfuck sind und du am Ende überhaupt nicht mehr weißt, ob da eigentlich das Spiel mit dir eher spielt, als du das Spiel spielst. Und das ist wirklich so ein Ding, wo ich jetzt immer noch rückblickend sagen muss, also ich habe immer noch nicht genau verstanden, was da eigentlich passiert ist. Also so ein mega krasses Spiel. So ein bisschen, haben wir ja auch im Podcast gesagt, so dieses Her-Story-Prinzip, also nicht inhaltlich, um Gottes Willen, sondern da in eine ganz andere Richtung, aber so dieses, dass man halt einen Desktop-Rechner vor sich sieht und dort irgendwelche Symbole dann auf dem Desktop anklickt und dann in verschiedene Programmebenen einsteigt und also so ein total krasses, völlig verspultes Indie-Spiel und deswegen allein schon irgendwie eine Erwähnung wert, weil es halt so sich komplett von dem unterscheidet, was jetzt da hier im Rest des Jahres noch erscheint, wenn ich so mal auf die Liste gucke, weil es halt einfach so vollkommen von dem weggeht, was Spiele eigentlich normalerweise sind, weil man sich halt auch als Spieler so ein bisschen so dran gewöhnt hat, was das alles ist. Also man will immer alles so in Genres eingeteilt haben und man will genau wissen, wie das abläuft und so, und dann kommt auf einmal sowas raus, was da vollkommen draus ausbricht und einen auch so ein bisschen als Spieler aus dieser Comfort Zone rausreißt, weil es überhaupt nicht irgendwie in gängige Kategorien zu fassen ist.
Ja. System?
Gibt's bisher nur auf Steam.
Ja.
Also PC.
Mac Windows.
Linux. Ja, das weiß ich gar nicht. Also, wie gesagt, ich hab's halt auf Steam und PC gespielt.
Linux für 5 Euro.
Genau. Okay, ja.
Ja, da würde ich mir auch wünschen, das habt ihr, glaube ich, im Cast auch schon gesagt, gell? Dass man das sich auch gut vorstellen könnte, auf Tablets oder so zu spielen.
Ja, es würde eigentlich auf jeder Plattform funktionieren, weil es eigentlich kein Spiel ist, was irgendwie eine besondere Eingabe voraussetzt, und das könnte man auch mit dem Controller super spielen. Dann würdest du halt mit dem Controller-Stick den Mauszeiger bewegen, aber da musst du eigentlich während des Spiels nicht viel machen, weil du da dann eher nur diese Symbole anklickst. Würde auch
also in Erinnerung behalten für den Steam Winter Sale, der ja bestimmt noch mal kommt. Pony Island kostet jetzt schon nur ein 5er, also von daher unbedingt vielleicht noch mal nachholen.
Vielleicht auch, wenn ich an der Stelle eingerätschen darf, nicht im Sale holen, sondern echt die 5 Euro ausgeben, weil es hat ein Typ alleine gemacht. Und ich glaube, das ist auch einer so ein, ich lebe 2 Jahre von Tütensuppen, um mein Spiel zu machen. Und ich glaube, dem kann man, also wenn ich es einem gönne, dass er Geld verdient, um vielleicht was weiteres zu machen, dann dem Entwickler von Pony Island.
Wenn wir da gerade dabei sind, wenn man Leuten gönnt, dass sie mit ihrem Spiel Geld verdienen, dann schließe ich da gleich mal direkt an. Für mich im Januar sehr prägend war The Dragon Cancer. Da hatten wir uns im Vorfeld, glaube ich, auch schon im Dezember 2015 drüber unterhalten, dass wir da uns drauf freuen. Ist nicht ganz der richtige Ausdruck, aber natürlich auch mit einer gewissen Vorfreude drauf blicken. Das war das Spiel, über das wir auch neulich bei im Brunch gesprochen haben, Daniel, der dann auf der Bühne war, der Ryan Green. Mhm. Der hat seinen Sohn ja an Krebs verloren, und das Spiel That Dragon Cancer geht eben um diese Erfahrungen, die er gemacht hat, während sein Sohn und er mit seinem Sohn und die Familie mit dem Sohn im Krankenhaus war, die Gefühlswelten, die er dadurch lebt hat. Und allein beim Gedanken jetzt schon wieder dran, kriege ich schon wieder Gänsehaut, weil das mich so berührt hat, dieses Spiel auch, weil diese sehr, sehr, sehr persönliche Ebene, die im Spiel drin ist. Und man merkt halt wirklich an, wie einfach alles an Herzblut, was diese Familie und dieser Mensch hatte, in dieses Spiel gegossen ist, um eine Liebeserklärung zu machen an den verstorbenen Sohn. Gibt's auch zwei ganz tolle, empfehlenswerte Podcasts dazu von einer meiner Lieblingspodcasts von Reply All, die eben auch über dieses Spiel nochmal quasi so ein bisschen so ein Making-of gemacht haben und Ryan Green und die Familie da ein bisschen begleitet haben.
Ich dachte, total bekloppt wäre dein Lieblingspodcast.
Nee.
Zweitliebster
Podcast. Ich höre nicht mal die Folgen mit dir, muss ich ganz ehrlich gestehen. Was? Und das hat mich wirklich sehr bewegt, dieses Spiel, weil es halt so persönlich ist und auch so diese Fragen drin vorkommen. Mal als konkretes Beispiel: Er ist nicht sehr religiös, der Vater, und die Mutter hat dann irgendwann auch diese Ängste, diese Verlustängste und eben auch die Trauer dann sehr religiös verarbeitet, zum Beispiel, ja, und hat sich mit der christlichen Community im Dorf getroffen und so weiter. Und auch diese Diskussion, was das mit der Beziehung zwischen den beiden, also zwischen Ryan Green und seiner Frau gemacht hat, dass sie das immer sehr religiös sieht und dann immer dahinter so quasi die Fragestellungen sucht, ist das jetzt quasi Schicksal, hat Gott irgendwelche Pläne für uns, und er aber aus seiner nicht sehr religiösen Sicht da drauf guckt und dann sich da auch solche Fragen stellt. Das ist alles in diesem kleinen Indie-Spiel drin, und auch wenn wenig, man wenig macht, aber man erlebt wahnsinnig viel, und das war einer der für mich wichtigsten Spiele dieses Jahr.
Aber es ist doch, jetzt mal nüchtern betrachtet, kein gutes Spiel. Also
genau, inhaltlich, das ist das, was ich sagen wollte. Man, es ist eher ein Erlebnis. Also geht so ein bisschen in die Telltale-Ecke, würde ich fast schon sagen, dass man eben eine lineare, interaktive Erfahrung hat. Also man könnte eigentlich auch fast schon sagen, es ist eigentlich wie ein Visual Novel, wo man zwischendurch mal 2-3 Dinge macht, tut, ein bisschen den Charakter steuert. Es sind 2-3 kleine Action-Sequenzen drin, die aber in sich auch wieder sehr stimmig sind, die durchaus Sinn machen, dass man die interaktiv erlebt.
Aber es gab ja deswegen zum Release auch die Diskussion, dass man der Meinung sein konnte, dieses Spiel erweist dem Medium so ein bisschen einen Bärendienst, weil jetzt kommt endlich mal ein Spiel raus, was ein ernstes Thema anspricht, und dann ist es ein schlechtes Spiel. Weißt du, was ich meine?
Ja, die Diskussion konnte ich aber so überhaupt nicht nachvollziehen, weil wir die ja seit Telltale eigentlich führen. Und seit den so Dear Esther und solche Geschichten, die Kategorie fällt halt einfach. Entweder man mag diese Erlebnisse. Ich meine, wir haben das Gleiche doch auch mit dem Antikriegsspiel, wo man die Zivilisten spielt im Krieg. Wie hieß es nochmal?
Das War of Mine
macht ja auch keinen Spaß. Die generelle Fragestellung ist halt immer, muss ein Spiel mechanisch auch Spaß machen oder akzeptiert man auch, dass Spiele auch Dinge tun, die nicht unbedingt Freude bereiten, aber die halt eine gewisse narrative Erzählung, also ein narratives Erlebnis bieten, was aber interaktive Elemente beinhaltet. Und das ist für mich schon Spiel genug. Das muss natürlich jeder für sich wissen, ob er da dafür Geld ausgeben möchte oder nicht. Aber ja, ich finde nicht, dass es ein Bärendienst ist am Medium-Spiel.
Definitiv nicht. Ich finde schon. Also ich finde, das ist eines der wichtigsten Spiele, die dieses Jahr überhaupt rausgekommen ist. Vielleicht sogar das Wichtigste. Also das spielt auch Spaß keine Rolle. Das ist nämlich egal, weil das ist nämlich die kulturelle Leistung, die dieses Spiel auch vollbringt.
Aber deswegen habe ich ja gerade gefragt, ob du siehst, dass es ein Bärendienst war. Das ist ja dann eher eine negative Konnotation.
Ja, also Bärendienst ist was Negatives, wenn man.
Ja, gut. Was ich meine ist, dass es halt wichtig war für das Medium, für die Diskussionskultur vor allem, also müssen auch mal voranzutreiben, was kann das Medium leisten, wohin kann das gehen und was die da gemacht haben, das ist ja wirklich aus Liebe entstanden. Und jetzt stellt euch mal vor, ein viel größeres Team nimmt diese Idee auf, also das ist ja nur ein Start, das ist ja nur das, was die hingekriegt haben, ist vielleicht kein besonders mechanisch gutes Spiel, wie auch, ich meine, die haben noch nie ein Spiel gemacht oder so, aber die trotzdem überzeugt das ganze Ding ja durch den Inhalt und durch die ganzen Symboliken, die da drin stecken und einfach, weil du viel entdecken kannst, nichts in diesem Spiel ist irgendwie beliebig, also alles irgendwie hat eine Bedeutung, jede Geste hat irgendeine Bedeutung und Das zeigt halt einfach, welche Kraft in so einem interaktiven Medium drinsteckt.
Wenn man sich drauf einlässt eben, genau.
Genau, es ist kein Spiel mit kompetitiven Mechaniken natürlich, also es ist kein Kampfspiel oder sowas irgendwie. Und ich fand die Action-Szenen, die du jetzt beschreibst, die fand ich ziemlich fehl am Platz. Aber insgesamt hat mich das auch sehr, sehr berührt und es ist einfach ein wichtiges Ding. Es ist einfach wichtig. Also
was Daniel gesagt hat, ich hätte sogar eher besser gefunden, wenn sie diese zwei Action-Sequenzen, das ist eine so eine Jump-and-Run-Sequenz drin, die ist noch einigermaßen cool, weil man eben nicht gewinnen kann. So, ja. Mhm. Da kann man ja auch eine Botschaft draus lesen. Man kämpft dann halt quasi gegen wirklich so einen Drachen und man verliert so oder so. Man hat einfach keine Chance. Man kann nicht als Superheld die Krankheit Krebs besiegen. So, das kann man so quasi noch aus dieser Mechanik rauslesen. Das andere ist so ein kleines Mario Kart-Rennen. Was aber auch ganz cool ist, weil das halt auch zeigt, dass der Alltag in einem Krankenhaus mit einem kranken Kind halt auch aus Spaß bestehen kann und muss. Ja? Ja. Also die zwei lenken sich halt ab und tun dann so, als fahren sie Go-Kart durch die Krankenhausflure. Und ich glaube, wer schon mal längere Zeit in einem Krankenhaus war, der weiß auch, dass man halt auch als kranker Mensch in einem Krankenhaus durchaus Spaß haben darf. Weißt du? Und deswegen fand ich diese Sequenz zumindest so, dass sie klar rüberbringt, dass es eben auch heitere Momente gibt. Das hat zumindest rübergebracht.
Das stimmt. Ich muss ehrlich sagen, ich war sehr skeptisch dem Spiel gegenüber am Anfang. Ne? Also gerade so, als ich die ersten Bilder gesehen habe, war ich mir nicht sicher, ob mir diese leeren Gesichter und der Grafikstil so, ob mir das irgendwie was geben kann. So, also ob mich das irgendwie auf eine Ebene berühren kann, die mich irgendwie auch am Herzen trifft. Das hat das Spiel am Ende, deswegen.
Da hatte ich auch Sorge erst,
ja. Ja, aber ich war wirklich sehr skeptisch. Also nicht nur, und auch so wegen dem, also ich war mir nicht ganz sicher, also ich kenne die Leute ja nicht und da weiß man nie, wie das so gemeint ist. Wir machen jetzt ein Spiel über den Tod unseres Sohnes. Entweder man verarbeitet das wirklich oder man sucht einfach nur einen Grund irgendwie. Und das war aber wirklich dann zum Glück, es ist schwierig, darüber zu sprechen, aber es war ja tatsächlich richtig ernst gemeint. Du hast es dann angefangen und hast bemerkt, okay, das ist ein Herzensprojekt. Und da war ich mir so wirklich überhaupt nicht sicher, als ich das vorher gesehen habe. Und dann kam halt die ganze Presse, hat sich draufgestürzt, oh, guckt euch das an, super geil und so. Und da ist man ja schon so ein bisschen gebrannt so, weil man da sehr vorsichtig rangeht. Aber ich fand am Ende wirklich ein sehr gutes, positives Ding. Also hat mir unheimlich gut gefallen und es hat guck, zweiter Titel, den wir dieses Jahr, den wir besprechen im Jahrespodcast, sind schon einer der wichtigsten Sachen. Ich finde, das sollte jeder sich mal angeguckt haben.
Genau, gab es damals auf Desktop-Systemen, also Windows, Mac und so weiter, war ja ursprünglich für die Ouya geplant. Ich kam sogar noch raus für die Ouya. Die Ouya-Leute hatten das mitfinanziert. Das sollte einer der
Titel dort sein. Ich habe es auf der Ouya gespielt, tatsächlich.
Mhm. Man kann das dort auch noch spielen, wer die noch hat. Ja. Und kam Ende des Jahres kam das jetzt auch noch für iOS, also für Tablets und iPhone wahrscheinlich nicht, aber eine iOS-Version kam auf jeden Fall im Oktober raus. Sollte man sich unbedingt anschauen, finde ich auch. Und man sollte auch keine Angst davor haben, dass man sagt, ich will mit Light und so ein Spiel. Ich finde, es ist auch ein sehr hoffnungsvolles Spiel. Also es ist nicht nur bedrückend, es hat sehr bedrückende Szenen, aber durch diesen Grafikstil strahlt auch sehr viel Hoffnung und einfach Liebe aus. Also man nimmt da mehr mit als nur Bedrückung. Das wollte ich nur noch mal sagen.
Ja,
weil ich viele gelesen habe und gehört habe, die dann zu mir gesagt haben, nee, das will ich mir nicht antun, dieses Spiel. Ich will nicht sehen, wie jemand sein Kind verliert. So.
Naja, also wir hatten ja vorhin das War of Mine genannt. Ich finde, das War of Mine reitet schon ein bisschen auf der Prämisse rum. Und das ist wirklich so ein Beispiel, das würde ich eher so als schlechtes Beispiel für ein Serious Game irgendwie nennen, weil sie, das hat keinen Blick auf das Menschliche, so, weißt du? Also Dead Gang Cancer spielst du und du merkst, das ist das Leben, da sind verschiedene Facetten einfach drin. Das ist sehr, sehr traurig. Aber wie du sagst, da gibt's halt auch diese fröhlichen Momente, die einfach auch zeigen, dass nicht einfach alles furchtbar war. Und This War of Mine ist einfach eine Statistik. Du kriegst da irgendwie diese Zettel und die versuchen dir damit natürlich dann ganz nüchtern darzustellen, wie dieses Spiel, wie der Krieg für Zivilisten aussieht, aber ich fand, das war ein bisschen zu weit übers Ziel hinausgeschossen, weil ich das dann ist es halt wirklich einfach Leid an Daten und Fakten so runtergeschrieben und das fand ich ein bisschen doof.
Ja. Ja. Gut. Daniel?
Ja, achso. Ja. Ein Spiel, was weniger Azifazi ist und wo zum Glück alles schlimm und Horror ist, ist Dying Light. The Following habe ich nur deswegen jetzt damit reingeschrieben. Obwohl, Manu, du gesagt hast, es kam eigentlich im Februar irgendwie raus auf Disc-Version, aber ich war mir relativ sicher, dass ich es im Januar gespielt habe, sogar nochmal nachgeschaut, weil unser Podcast auch schon irgendwie am 20. Januar oder sowas war dieses Jahr.
War das der meistgehasste Podcast dieses Jahr mit dem Gepiepse?
Nee, das war, glaube ich, letztes Jahr zum Hauptspiel.
Ah, okay. Stimmt. Ja, genau.
Oder war das Shadow Warrior, was ja mittlerweile jetzt deindiziert wurde. Deswegen ist das ja auch kein Problem mehr. Aber ich weiß nicht, also es war eins von den zwei. Aber auf jeden Fall war The Following ein Musterbeispiel dafür, wie man DLC machen sollte, weil es war im Grunde eigentlich gar kein DLC, sondern das, was man früher als gutes altes Add-on bezeichnet hat. Also es brachte eine komplette neue Welt, eine komplett neue Singleplayer-Kampagne, ein komplett neues Spielprinzip, also fast schon wie so eine Total Conversion Mod, dass nämlich dieses neue Konzept mit dazu kam, dass die Zombies halt nachts dann irgendwie so rennen und das dann auf einmal nachts zu so einem Horrorspiel wurde und du bist dann halt draußen da unterwegs und ich fand das genau so, wie halt ein richtig gutes Add-on sein soll, in das nicht einfach nur irgendwie dir halt eine Mission mehr auf deiner riesigen Open-World-Karte bietet, wo du eh schon nicht mehr weißt, wann du das alles schaffen sollst, sondern halt wirklich einen komplett neuen Bereich und dann trotzdem aber auch nur, ich glaube, ein 20 hat's gekostet oder sowas, wenn du es heruntergeladen hast. Also wirklich ein super gutes Ding. Und ich habe es ja dir damals, glaube ich, Micha empfohlen, weil ich gesagt habe, das wird nachts sogar im Grunde sehr Survival-Horror-mäßig. Ich weiß aber nicht, ob du es dann nachgeholt hast mal.
Doch, habe ich. Ich will auch gar nicht so weit ausmachen. Ich finde es auch sehr gut. Ich finde auch The Following sehr cool. Ich mochte überraschenderweise den Hauptcharakter, den man direkt am Anfang des Spiels vorwirft, dass er faul sei. Und er so, nein, ich bin nicht faul. Und dann nimmt er aus Trotz diese ganzen Missionen an. Also war mir sehr sympathisch. Und es gibt diese andere Serie vom selben Entwickler, die auf den Todesinseln spielt, auch nicht in Deutschland verfügbar. Und die haben so einen Vorgeschmack auf das gegeben, was The Following eigentlich oder wie man Dying Light eigentlich ist. Also ich finde, das ist so im Prinzip dieses Grundkonzept, dieser Grundkern, der damals irgendwie schon da war, die Idee, die aber einfach nicht so gut funktioniert hat in diesen Spielen, das funktioniert hier bei Dying Light. Und das ich meine, dieses Parkour-mäßige ist halt auch geil. Also das zu kombinieren, dass du Parkour läufst und dann vor Zombies ausweichen musst und wirklich auf hohe Türme springst, auf so hohe Baukräne und sowas, das ist schon ziemlich cool. Und was mir wirklich gut gefällt, ist auch genau das, was du sagst, dass man auch sehr viel am Tag unterwegs ist. Also nachts ist natürlich gruselig und krass, aber ich finde halt auch cool, dass sie es geschafft haben, diese Bedrohung auch am Tag irgendwie spürbar zu machen. Und das schaffen halt nicht viele Horrorspiele.
Ja, aber ich finde es halt deswegen so geil, dass sich nachts das komplett ändert. Also tagsüber sind die Zombies halt träge und stehen da irgendwo blöd rum und grunzen so ein bisschen. Und du bist eigentlich eher übermächtig, weil du kannst überall sehen, wo die stehen, kannst ihnen weit aus dem Weg gehen. Und nachts wird dir im Prinzip auf einmal diese ganze Überlegenheit, die du hast, weggenommen, weil du siehst nichts mehr. Alles, was du an Waffen hast oder an Hilfsmitteln, sind eigentlich auf einmal umgekehrt. Sie sind nämlich einfach negativ für dich. Sie sorgen dafür, dass du die Zombies anlockst, weil du Licht machst, weil du Lärm machst. Und das fand ich halt, diese Idee, einfach halt das Spielkonzept komplett umzukrempeln, aber dir auch einen Anreiz zu geben, nachts draußen zu sein, weil du halt dann einfach doppelte Erfahrungspunkte kriegst und bestimmte Missionen, bestimmte Bonus-Item überhaupt nur nachts erreichen kannst. Und also das heißt, du kannst jetzt nicht einfach sagen, ja, ich penne einfach nachts immer durch und warte halt bis zum Morgen und dann gehe ich wieder raus. Das ging eine Zeit lang natürlich auch gut, aber irgendwann wurdest du auch von den Spielern, von den Entwicklern einfach gezwungen, nachts rauszugehen. Mhm. Und das hat mir halt so gut gefallen. Also ich fand die Balance zwischen tagsüber der Überheld sein und diese stumpfen Zombie-Massen da irgendwie zu umgehen und dann nachts aber auf einmal der Gejagte zu werden, das fand ich total reizvoll.
Ja, das war cool. Aber ich fand trotzdem, dass es auch bedrückend war tags. Also war es klar, du warst natürlich wenig schnell und alles so, aber die ganze Stadt, wie hieß die nochmal? Ach, hab ich vergessen. Auf jeden Fall so mit diesen großen Bauten irgendwie und dann gibt's dann halt irgendwie, musst du halt über, also du hast ja eigentlich den Boden auch oder die direkten Routen nicht benutzen, sondern musst ja auch über Dächer laufen. Finde ich schon cool gemacht von der ganzen Stimmung. Hat mir gut gefallen.
Ja. Ich bin jetzt mal gespannt, was die jetzt aktuell machen, ne? Techland, also man hat
dieses Dungeon Crawler Ding ist ja weg, ne? Oder? Also da gab's noch mal eins, das sollte so Mittelalter spielen, auch so gegen, dass du auch so gegen Skelette und Dämonen gekämpft, aber ich glaube, das haben die gecancelt.
Kann das sein? Ja, das haben sie gecancelt, aber es gibt jetzt gerade Gerüchte, dass sie wieder daran wieder anfangen zu arbeiten, weil die haben sich den einen, ich weiß den Namen, tut mir leid, weiß ich nicht, aber einer der Lead-Designer, der Gwent mitentwickelt hat von CD Projekt Red, der hat neulich gesagt, dass er aufhört, als Gwent das Kartenspiel released wurde. Und also der hat jetzt
angefangen. Das heißt der Zweifelsfall Marcin und dann irgendwas mit Inski am Ende beim Namen.
Nee, heißt, ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben sie jetzt halt einen aus dem Witcher-Entwicklerteam rübergeholt zu Techland. Und die Gerüchte sind jetzt halt, dass sie das gemacht haben, weil der halt mit Witcher auch entsprechend Erfahrung gesammelt hat, so dass dieses, was du jetzt gerade angesprochen hast, dieses eher Fantasy orientierte Spiel mit Story-Kampagne und mit Rollenspiel-Mechaniken wieder quasi wiederbelebt werden soll.
Das finde ich cool. Das sollte ja nicht so gut sein. Genau. Aber ich finde die Idee finde ich cool. Bin ich mal gespannt, was daraus
wird. Werden wir vielleicht nächstes Jahr was für sehen.
Gut, Manu, The Witness hast du noch hier reingeschrieben, war für mich so ein Spiel, was ich zum Release verpasst habe und dann erstmal gedacht habe, ah, da ist jetzt eh keine Zeit dafür, ich warte mal, bis es im PS Plus ist. Ist jetzt aber leider zumindest dieses Jahr noch nicht passiert, aber ich gehe irgendwann davon aus, dass es da erscheinen wird. Dann spiele ich es dann mal, weil eigentlich fand ich es schon von dem ganzen Look and Feel und von der Idee, dass du da eher rätselst, sehr reizvoll.
Ja, es ist auch sehr reizvoll. Also ich finde, The Witness, es ist ja, muss man sich so vorstellen, eine große Insel, auf der du rumläufst aus der Ego-Perspektive. Aber es ist kein Actionspiel, sondern du findest dort massenweise Rätsel. Also wenn man an Myst denkt, an die alten Rätselklassiker, nur eben mit sich frei rumbewegen, dann ist man schon relativ nah dran. Hat so ein bisschen, es wirkt schon wie eine realistische Insel, aber es ist halt sehr farbenfroh und überzeichnet und hat so einen leichten Comic-pastelligen Look. Also wunderschön, einfach über diese Insel zu laufen. Ein sehr entspannendes Spiel. Und es basiert zu 90% musst du Schieberätsel lösen. Aber die Art und Weise, wie diese Rätsel funktionieren, wie du Sachen miteinander kombinieren musst, wie du immer wieder neu um die Ecke denken musst, ist unfassbar komplex und unfassbar beeindruckend, weil du nach 2 Stunden, nach 3 Stunden, nach 4 Stunden immer noch dran sitzt und knobelst und überlegst und dich immer wieder geil, genial fühlen kannst, wenn du halt auf eine Lösung gekommen bist. Ja, es ist so. Also dieses befriedigende Gefühl, aber eben auch diese große Frust, die dieses Spiel auslöst, dass du eine halbe Stunde an diesem Rätsel rummachst und du blickst einfach nicht, was dieses Spiel von dir will. Und dann läufst du weiter über die Insel und guckst und kommst aber da nicht weiter. Und dann gehst du nochmal zurück, dann tauschst du dich vielleicht irgendwie mit 2, 3 Freunden aus oder lässt dir irgendwie Tipps geben, so wo geht's denn generell weiter. Also unglaublich faszinierend, aber auch nicht, man kann es einfach nicht jedem empfehlen. Es
kann
man es
denn so ein bisschen mit Talos Principle vergleichen?
Ja, genau, das wollte ich auch gerade fragen, genau.
Ja, doch, geht, also wenn man diese Art von Spiele mag, dann wird man mit The Witness auch Spaß haben. Es funktioniert halt fast noch weniger mechanisch, finde ich. So, weißt du, wenn du jetzt so an die Portal Gun oder solche Geschichten denkst, wo du dann irgendwie so Zeug manipulierst, bei The Witness ist alles noch ruhiger und noch gelassener. Du hast meistens wirklich auch nur so ein Bildschirmdisplay vor dir, wo du irgendwelche Sachen miteinander, also es fühlt sich fast wie so ein Touch-Display-Spiel an. Du musst ganz oft einfach nur sozusagen, stellt euch vor, mit dem Finger über dem Display, das macht man dann halt mit den Analogsticks, aber irgendwie 2 Punkte miteinander verbinden. Und du musst aber halt rauslesen, zum Beispiel, das sind zwischendurch sind dann blaue und rote Punkte. Und ich erfinde jetzt irgendwas, die blauen Punkte bedeuten dann irgendwann immer rechts abbiegen und die roten Punkte heißen, hier musst du immer links abbiegen. Ja? Oder du darfst nur immer 2 rote Punkte, 1 blauen, 2 rote Punkte miteinander verbinden. Und solche Sachen musst du rausfinden. Und meistens basieren dann immer ein Rätsel baut auf das nächste auf. Also wenn du eine Mechanik gelernt hast, lernst du die nächste Mechanik beim nächsten Rätsel und kombinierst dich dann so langsam durch. Sehr, sehr komplex und sehr schwierig. Und man ist einer der wenigen Spiele, wo man sich dabei ertappt, dass man um sich herum auf dem Sofa alles mit vollgeschmierten Karo-Blättern und mit Stift und Papier sich Notizen gemacht hat. Und ich bin auch ganz oft mit dem iPhone vor und hab Screenshots quasi gemacht, um die dann noch mal so auch unterwegs zu grübeln, weißt du? Ich habe mir ein Rätsel fotografiert, bin dann irgendwie mit der Straßenbahn gefahren und habe mir in der Straßenbahn überlegt, wie es denn gehen könnte, um dann abends da weiterzumachen an der Stelle. Also das Spiel beschäftigt dich, wenn du dieses Spiel spielst, über Tage. Wenn man halt drauf steht, auf solche Rätsel. Es wird auch Leute geben, die spielen The Witness eine halbe Stunde und sagen, so ein Scheiß und kicken es in die Ecke und spielen es nie wieder.
Klingt interessant. Also ich habe es jetzt auch aus denselben Gründen, nicht genau aus denselben Gründen, aber so wie Daniel immer so ein bisschen verschoben. Aber ich stehe auf jeden Fall noch auf meiner.
Es ist auf jeden Fall sehr zeitlos.
Auf meiner Agenda, ja. Also ich würde das
auch in 10 Jahren noch frisch spielen können.
Ja. Ich fand The Talos Principle halt richtig geil. Und deswegen hätte ich jetzt Lust, auch tatsächlich sowas Ähnliches dann nochmal zu spielen. Irgendwie. Das hat mich jetzt schon spontan irgendwie.
Es hat halt noch weniger, es hat gar keine Geschichte im Endeffekt. Ja, es gibt noch so eine Metaebene, die man entdecken kann, aber es ist noch. Ja, The Talos Principle hatte ja wirklich so mit diesem Erzähler und so, gell, noch so eine Ebene
mit drin. Der Stimme von Gott und so, aber ja. Ich glaube tatsächlich im Vergleich, so wie das klingt, ist ja Talos Principle ein Actionfeuerwerk, was das angeht, mit Selbstschussanlagen und irgendwelchen Lasern, die du umlenken musst und Barrieren und Wachdrohnen, die rumfliegen und das scheint ja in The Witness alles überhaupt nicht drin zu sein, sondern das Spiel ist ja komplett auf ruhig und Rätseln und setzt dich eigentlich nie unter Druck, sondern den Druck machst du dir halt selber, weil du knobelst und endlich auf die Lösung kommen willst.
Ja, Talos ist schon ein bisschen näher an Portal dran eigentlich.
Ja, ohne das ist halt ganz weit weg.
Ja, genau. Ja, okay.
Es ist wirklich wie ein interaktives Rätselbuch. Also es fühlt sich auch wirklich so an, so nächste Seite. Da stehen dann so 5 Displays nebeneinander und du machst die erste Seite, wenn du fertig bist, machst du die nächste, die nächste, die nächste. Und es gibt nur ganz wenig mal so Rätsel, die dann so auf so eine eher so übergreifend funktionieren. Aber ich habe das im Podcast verglichen mit dem Lernen einer Sprache. Und das macht The Witness wirklich ausgesprochen gut, dass du so wie so ein Vokabular lernst. Je mehr Rätsel du knackst, desto mehr verstehst du die Sprache dieser Rätsel, wisst ihr? Und auf einmal kommst du an so einen Punkt, wo du schaust auf so einen Display und du verstehst, was dieses Rätsel dir sagen will und weißt, welche Mechaniken da jetzt angewandt werden müssen und was diese Symbole von dir verlangen und so. Und das ist wirklich ein irres Gefühl, also ein absolutes Unikat auf jeden Fall, dieses Spiel.
Interessant.
So, dann haben wir noch ein Spiel im Januar, was wir immer noch nicht besprochen haben. Ich glaube, das ist das Spiel, über das wir am häufigsten nicht gesprochen haben. Wir wurden angesprochen wurden, wollte ich sagen. Oxenfree kam im Januar. Es wurde, glaube ich, so oft wie noch nie empfohlen, dass dir das gefallen wird, Micha. Wir haben es inzwischen beide gekauft. Wir haben es beide auf der Festplatte und wir müssen es einfach nur noch spielen. Das heißt, es wird. Wir holen es einfach im Januar nach.
Ich habe sogar schon angefangen. Super. Ich habe sogar schon angefangen. Also nächstes Jahr kommt der Podcast. Ich kann vorab sagen, dass ich bisher gespielt habe. Erste Stunde, super geil. Super geil. Danke für den Tipp. Danke für die Empfehlung. Ist wirklich genau mein Ding. Ich liebe es. Aber jetzt leider noch, es ist ja jetzt Jahresende und alles geht hier drunter und drüber. Aber die, ich nehme mir dann halt während der Festtage und zum Jahreswechsel halt mal Zeit. Auch. Du auch. Und wir spielen das dann in aller Ruhe und reden in aller, also statt das jetzt so blöd übers Knie zu brechen, es gibt halt eine ganze Reihe von Spielen, die wir nicht gespielt haben. Das wird uns jetzt öfter vorkommen, dass wir das auch immer erwähnen. Die werden wir dann in aller Ruhe dann besprechen. Und Oxenfree ist auf jeden Fall eins der Spiele, die, die wir dann auch noch mal in allen eigenen Cast bewegen. Aber ein super Ding. Also wer jetzt irgendwie das sieht, wer sowieso schon Interesse hatte und dachte, das ist cool, holt euch das. Das ist super. Richtig gutes Spiel. So, mehr kann man dazu eigentlich jetzt erstmal nicht sagen.
Daniel, hast du eigentlich Firewatch gespielt?
Klar, ich war sogar im Podcast dabei, du.
Dann sind wir im Februar, es war eine rhetorische Frage.
Ach so.
Dann sind wir im Februar angekommen und Firewatch war, glaube ich, eins der tollsten Spiele im Februar, wenn ich mal... Nee, im Februar geht es sogar richtig ab, wenn ich hier schon ein bisschen
vorstelle. Ich habe mir vor ein paar Stunden die Limited-Run-Version davon bestellt. Ich habe es nämlich nicht gespielt.
Hm? Was ist das denn?
Das ist eine Retail-Fassung, eine limitierte. Also das ist... okay. Hat man doch im Podcast den Typ im Interview.
Ach so, jetzt war... Ich dachte, diese Version heißt Limited-Run.
Ja, Limited-Run, genau. Und die haben jetzt Firewatch und irgendwas anderes noch und okay. Da... Ich dachte jetzt, das hast du noch nicht gespielt, das kaufst du jetzt. Und dann habe ich es vorhin bestellt.
Ja, also da wirst du, glaube ich, großen Spaß dran haben, weil es ein sehr narratives Spiel ist und weil es total geil irgendwie Charaktere aufbaut, nur über Dialoge und du die Charaktere auch irgendwie total lieb gewinnst und dann auch diese mysteriöse Story total Fingernägel-Count verfolgst und irgendwie wissen willst, was da rauskommt. Mhm. Und irgendwie, es passiert optisch immer gar nicht so viel, auch wenn es sicherlich sehr hübsche Momente hat. Aber es ist irgendwie so ein Spiel, was einfach wie so ein guter Mystery-Thriller dann irgendwie abläuft. Und eins der Musterbeispiele dafür, wie man einfach Charaktere zeichnen kann, nur über Dialoge. Also das fällt kein Spiel ein, was das besser gemacht hat.
Richtig. Ganz kurz noch, muss man unbedingt mal sagen, The Witness kam für Windows und PS4, gibt leider noch keine Xbox One-Version. Und Firewatch kam aber für alle Systeme raus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gell?
Ist doch auch nur PS4, oder?
Auch nur PS4? Auch nur
PS4.
Ja, stimmt, aber Windows, Mac und Linux gab es da auch, ja. Mhm. Gut. Das wollte ich nur schon schnell einwerfen. Aber da gebe ich dir absolut recht, Daniel. Firewatch hat mich auch total berührt. Weil nicht nur, weil die Charaktere toll dargestellt waren, sondern es hat auf einer Ebene funktioniert, wie eine gute Serie funktioniert. Also ich habe total mitgefühlt mit diesen beiden Hauptcharakteren. Ja, also diese, wenn man eine Serie guckt und man mag irgendwie zwei Darsteller, die so in der Art, ja, wo man halt so das Gefühl hat, die könnten auch gut zusammenpassen als Paar oder da
Ross und Rachel, sag's halt.
Genau. Oder Mulder und Scully ist vielleicht ein gutes Beispiel, ja, wo nie so ganz offiziell ausgesprochen ist, was zwischen denen ist. Und man fiebert so ein bisschen mit. Und Firewatch hat es wahnsinnig gut hingekriegt, einerseits über die Charaktere selber was zu sagen. Also man fragt sich ja zum Beispiel auch die ganze Zeit, was hat den denn dazu bewogen, diesen Job anzunehmen bei dieser Feuerwatch, bei dieser Feuerwache, wie sagt man denn da, bei der
Brandwache.
Der nimmt ja im Nationalpark diese Brandwachenstation an, genau. Und da bist du ja schon sehr auf dich alleine gestellt über Monate und du siehst keine Menschenseele. Und das wird ja auch thematisiert. Und man kriegt sehr viel über die Gefühlswelt mit. Und die einzige Bezugsperson ist ja die Frau über dieses Mikrofon, die an dem nächsten Firewatch ist. Die sind aber so weit auseinander, dass sie sich nicht einfach so besuchen können. Und das Spiel lebt von dieser Synchronisation zwischen diesen zwei Charakteren. Also mich hat es total berührt, zu erleben, wie die zwei sich annähern. Man kann ja dann auch so ein bisschen selber entscheiden, wie man der anderen Person gegenüber sich verhält. Und ohne jetzt zu viel zu verraten, aber es gab zumindest sehr viel Diskussion über das Ende des Spiels. Also ich war zum Beispiel einer, ich fand es ganz cool, wie das Spiel aufgehört hat, aber da gab es ja durchaus andere Meinungen. Das muss man schon mögen, so diese Art von Spiel, gell? Weil wie du gesagt hast, mechanisch macht man bei dem Spiel ja extrem wenig.
Ja, man es läuft ist halt wie so ein Wanderausflug, ne?
Also genau, Wanderausflug trifft's genau.
Ja. Man wandert halt viel rum, schaut sich hier mal
macht Fotos
an, genießt die Umgebung, freut sich über irgendeinen Sonnenuntergang und so. Aber es ist wirklich diese Ausgestaltung. Und was halt auch einfach total gut ist, wie das Spiel eingeführt wird. Also sie schaffen es tatsächlich innerhalb von den ersten 5, 6 Spielminuten dir schon diesen Hauptcharakter irgendwie mit Leben zu füllen und ihn dir auszugestalten. Und das schaffen oft wenige Spiele. Also der Einstieg in ein Spiel ist ja oft so ein ganz, ganz schwieriger Moment, ne? Weil du musst einerseits natürlich Gameplay-Mechaniken erklären, du musst dem Spieler ein Tutorial geben, aber andererseits willst du ja auch schon anfangen, dem Charakter irgendwie ein bisschen Leben einzuhauchen. Und das kann super gut funktionieren, siehe Last of Us oder so. Das kann aber auch irgendwie nicht funktionieren, dann funktioniert halt nur eins von beiden. Dann weißt du halt, wie die Steuerung funktioniert, welche Knöpfe du drücken musst, sagst aber, ja, aber was jetzt der Typ hier eigentlich jetzt macht in dieser Welt, verstehe ich jetzt gar nicht. Oder der Klassiker, jedes Kack-Rollenspiel fängt mit dummem Zeugs an, dass die Leute irgendwo sagen, hier, geh mal raus und sammel 5 Kräuter und bring die dann zu mir zurück. Und so, hey, die Kräuter sind 3 Meter von dir entfernt, warum muss ich die denn jetzt sammeln? Also, dass du dann sofort am Anfang diese krasse Diskrepanz hast zwischen dem, was eigentlich glaubhaft wäre und dem, was du aber machen musst, damit das Tutorial dir irgendwie zeigen kann, was für Knöpfe du drücken musst. Und das fand ich schon.
Nee, Firewatch ist von Anfang an glaubhaft und nachvollziehbar und realistisch.
Ja. Und wenn ich dir empfehlen kann, Micha, setzt deine Freundin gleich mit dazu, wenn du Spielen anfängst, weil es ein Spiel, was auch beim Zuschauen einfach Spaß macht und wo man, glaube ich, auch im Nachhinein oder währenddessen schon eigentlich total viel diskutieren kann. So diese, ja, was glaubst denn du, was da passiert ist und hätte ich mich da vielleicht anders entscheiden sollen und ist das alles irgendwie eine Riesenverschwörung oder was passiert hier eigentlich gerade? Und ich glaube, dass Diskussionen machen wahrscheinlich 50% des Spielspaßes aus.
Perfekt, dann lehne ich mich einfach zurück und lasse sie spielen.
Oder gut, so, ja.
Und was ich auch sehr, sehr cool finde, das hat ja so ein bisschen so eine mystische Atmosphäre noch mit drin, aber erfüllt sie anders, als man irgendwie denken würde. Das fand ich eigentlich auch sehr geil, sehr clever gemacht. Mhm. Noch ein kleiner VR-Tipp. Es gibt auf dem PC gibt's eine Show, die nennt sich The Foo Show, also F-O-O, The Foo Show. Das ist quasi eine Talk-Sendung oder kann man sich eigentlich vorstellen wie ein Podcast-Gespräch, ein Interview-Gespräch, aber visualisiert in VR. Ja, also man setzt die Oculus zum Beispiel auf, lädt sich die The Foo Show runter und die erste Episode handelt eben, das ist ein Gespräch mit den Camposanto-Entwicklern, die Firewatch gemacht haben. Und das Geile ist halt, man steht dann in dem Firewatch-Tower und sieht die beiden Charaktere in VR, wie sie miteinander reden. Und die heben dann eben auch Gegenstände auf im Spiel. Also in diesem Tower zum Beispiel gibt's dann so, was weiß ich, Dosen oder irgendwie Gegenstände, die Schreibmaschine und so weiter. Und man sieht die zwei Charaktere, wie sie halt Sachen im Spiel hochheben und darüber dann reden. Und du selber bist ja auch zusammen mit den beiden in dem Raum. Das ist total irre. Also quasi ein Making-of in VR im Spiel. Muss man sich unbedingt anschauen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Firewatch spielen und danach die The Foo Show gucken, kann ich nur empfehlen. Sehr faszinierend.
Krass. Habe ich noch gar nicht von gehört, aber das hört sich an wie so ein, als ob du im Prinzip mit einem der Entwickler durch ein Museum läufst und er dann genau erklärt, ja hier und jetzt schauen wir uns mal das Exponat an und
das ist total irre.
Ja. Okay, krass.
Gut. Gibt's auch bei Steam die Fu-Show. Ja.
Das nächste Spiel ist hoffentlich inständig, ich hoffe inständig, dass es der Sargnabel für die Ubisoft Open World Spiele ist. Weil, also nicht für diese Art der Spiele, sondern nur für die Art, wie Ubisoft Open-World-Spiele gemacht hat. Und ich kann ja schon so ein bisschen den Ausblick geben, mit Watch Dogs 2 war ja schon dann der erste Ansatz da, wie man vielleicht das ein bisschen anders gestalten kann. Aber Far Cry Primal war von der Idee her sehr cool, aber für mich immer dieses Spiel, wo so, ah, oh, und hier was abarbeiten, da was abarbeiten, hier auf den Turm klettern. Also im Prinzip die Ubisoft-Formel nochmal aufs Maximum auf die Spitze getrieben. Und
magst du mal in ein, zwei Sätzen sagen, was Far Cry Primal war, wenn man das gar nicht gespielt hat?
Ja, es ist im Prinzip eine Urzeitinterpretation der Far Cry-Serie. Das heißt, du bist in so einem Neandertal-Setting unterwegs. Dort kämpfen verschiedene Stämme gegeneinander und du kommst da eben hin und musst dann dieses Land von diesen Stämmen da befreien, beziehungsweise dann halt da gegen andere kämpfen.
Für deinen Stamm halt.
Genau. Das Lieblingsspiel von Hobbyarchäologen.
Ja, zum Beispiel. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das bis heute nicht durchgespielt, weil es mir einfach zu groß und zu vorhersehbar war. Also ich wusste dann genau, ah, jetzt kommt hier das, jetzt muss ich da auf den Turm klettern, jetzt öffnet sich der Teil der Karte. Also es war mir dann einfach zu viel abgearbeitet.
Definitiv, ja. Das ist genau das, was du gesagt hast. Es hat eine geile Atmosphäre, finde ich. Das macht total Spaß, durch dieses durch das Primal Land da durchzulaufen und auch mit Pfeil und Bogen dann irgendwelche Tiere zu jagen. Also die ersten 2-3 Stunden hatte ich irre viel Spaß. Und dann auf einmal entblättert sich das Spiel so vor dir, dass du merkst, es ist eigentlich immer das Gleiche.
Ja, und vor allem, du spielst halt 2 Stunden, dann machst du das Spiel aus, gehst zurück ins Hauptmenü, weil du irgendwie aufhören willst mit Spielen, und dann siehst du, dass du irgendwie 1,2% Spielfortschritt hast oder sowas. Und das ist so entmutigend, diese Prozentzahl.
Ja. Es ist so von der Idee so geil eigentlich, ne? Ich habe die ersten Bilder gesehen und dann laufen diese Jäger da zwischen den großen Mammuts lang und du denkst, boah, das ist so super, das ist so super, Urzeit, Far Cry, besser geht's nicht, da macht das Jagen dann auch Sinn. Man spielt das.
Macht's ja auch, ja.
Ja, man spielt das 2 Stunden, ist so angeödet von diesen
ganzen. Ja, nach 2 Stunden.
Ja, nach 2 Stunden nicht, aber dann halt so nach der 6., 7. Stunde denkst du dir, warum mache ich den ganzen Scheiß eigentlich? Und ich habe immer noch erst 23%.
Fühlt sich alles wie so eine blöde, verfickte Checkliste an irgendwie. Ja. Das macht das Spiel völlig kaputt. Das ist so, also es hat mich, das ist sicherlich eines der enttäuschendsten Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe, weil ich das Potenzial da drin gesehen habe irgendwie. Und es ist jetzt nicht so, dass die Far Cry Spiele generell so das Wunderwerk des Game Designs sind. Die machen ja alle ziemlich ähnliche Fehler, aber wenigstens bei anderen knallt es halt ein bisschen mehr und das relativiert das Ganze so ein kleines bisschen. Aber bei Primal war ich auch ziemlich ernüchtert.
Naja, es ist halt das Problem, dass halt Primal das mittlerweile 5. Far Cry ist, aber zumindest das, wenn man 2, 3, 4, ja, genau, dann zumindest das 4., was halt von Ubisoft dann kommt. Und wenn das als erstes rausgekommen wäre, dann hätte ich das total geil gefunden. Aber nachdem ich jetzt in Far Cry 2, 3 und 4, und das Setting ist ja dann im Endeffekt dann doch nur irgendwie eine andere Optik und ein bisschen andere Mechaniken, aber nachdem ich das jetzt schon so oft gemacht habe und das auch noch in Watch Dogs 1 und noch in unzähligen Assassin's Creed gemacht habe, war ich halt dann irgendwann einfach diesem klassischen Open-World-Ubisoft-Ding so ein bisschen überdrüssig. Und deswegen war das für mich so, ja, die halt so ein bisschen dieses Mad Max-Prinzip, ne, Manu, wo man am Anfang auch denkt, so, oh, geil, das macht ja richtig Spaß und das Auto und wie das alles hier und hier fliegen die Fetzen, richtig geil. Und was, ich muss das jetzt die nächsten 50 Stunden machen. Also
das ist nämlich genau der Knackpunkt. Ja. Wenn das, wenn es eine 6, 7, 8 Stunden-Event gewesen wäre mit einer irgendwie durchgängigen Geschichte und man gewisse Highlights, die das Spiel ja definitiv hat, also gerade so diese Drogenmissionen, die man dann auch wieder macht, diese Visionen, die man hat, die sind fantastisch.
Oder wird angepickelt.
Ja, großartig, ja. Aber es hätte halt einfach gar nicht so groß sein müssen, ganz einfach. Ja, und eine stringente Erzählung, und das ist leider auch so ein bisschen so der Knackpunkt bei Far Cry Primal, dass du auch so dieses Gefühl, warum mache ich das alles? Es ist halt schwer, eine Geschichte zu erzählen, wenn die Sprache noch nicht richtig entwickelt wurde. Ja, also ist die Leute reden und natürlich haben sie da auch einen Sprachforscher für engagiert und so weiter. Und man hat ja dann auch, man kriegt schon auch mit, um was es geht, aber dadurch, dass es halt auch so eine Riesenwelt ist, wo du dich 50 Stunden beschäftigen kannst, verliert natürlich auch so eine Narration dann doppelt, wenn du A nicht genau verstehst, um was es geht, und B dann eben auch ständig irgendwie in Nebenmissionen dich verstrickst und nach 8 Stunden merkst, ach, da ging doch irgendwie die Hauptmissionslinie, ging ja irgendwie noch weiter. Und das hat sich dann völlig verloren. Absolut, ja. Hätte ich mir gerne auch so gewünscht, wie Micha gesagt hätte, so eine knackiges, kurzes, lineares Erlebnis hätte dem Spiel auf jeden Fall besser getan.
Oder halt die Hälfte der Karte. Da wäre ja auch schon einiges dadurch gewonnen gewesen.
Ja, aber das funktioniert ja marketingtechnisch immer nicht. Es muss ja immer größer sein. Das ist ja das Blöde daran. Ja.
Aber sind denn die Spieler nicht mittlerweile auch schon so clever geworden, dass sie das auch gar nicht mehr so toll finden? Also jetzt wird es halt hier Ghost Recon Wildlands auch schon wieder sein. Das ist die größte Karte, die Ubisoft jemals gemacht hat. Und da habe ich irgendwie das Gefühl, da sagen die meisten Leute schon so, ach du liebe Zeit. Oder ist das immer noch ein Qualitätsmerkmal, pure Größe?
Naja, dadurch, dass sie es immer noch jetzt auch bei das größte, Bolivien wird das größte interaktive Karte, die wir je hatten, scheint ja dann doch irgendwie die Umfrageergebnisse ergeben zu haben bei der Marktforschung, dass man sowas noch sagen muss, oder? Weil, warum sollen sich die Publisher sonst diese Mühe machen, ehrlich gesagt?
Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, also man könnte doch so ein Spiel viel besser bewerben. Und ich finde halt auch zum Beispiel, wir greifen jetzt alles ein bisschen vor, so bei Watch Dogs 2 ist ja dann schon so ein Beispiel, wo man auch, glaube ich, einfach dieses, wie lustig das einfach ist, mit Freunden sich zusammenzutun und Blödsinn zu machen und sowas. Und das zieht doch viel mehr. Und der Witz ist ja auch, siehe Destiny, siehe Division, wo wir dann auch noch zukommen, wenn du einfach mit Freunden zusammen Koop-Blödsinn machen kannst, dann läufst du auch 30 Mal durch die gleichen Level durch, weil dann eher dieses Community-Erlebnis im Mittelpunkt steht. Und dann ist eigentlich wurscht, wie groß die Karte ist. Da kommt es nicht auf die Größe an. Und warum dann sowas nicht eher in den Vordergrund gestellt wird, anstatt einfach zu sagen, ja, das ist das Größte, was wir bisher haben. Naja.
Ja, man weiß es nicht. Also auf jeden
Fall. Wie groß ist denn die Karte von XCOM 2?
Ich wollte gerade sagen, wie man eine Fortsetzung gut macht und zeigt XCOM 2. Eins der absoluten Highlights für mich dieses Jahr war mit auch der Grund für mich, einen PC zu kaufen oder mal wieder in den Spiele-PC zu investieren, weil XCOM 2 erst deutlich später für die Konsolen rausgekommen ist. Zu dem Zeitpunkt hieß es nämlich auch, es kommt gar nicht für die Konsole. XCOM hatte ja Gamepad-Support und kam für Konsolen dann auch raus. Und bei XCOM 2 haben sie gesagt, auf der Gamescom vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren, dass es eben erstmal nur für PC rauskommt. Sie wollen sich darauf konzentrieren. Jetzt wissen wir natürlich, dass es auch für Konsolen rausgekommen ist. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich es auf dem PC gespielt und ich war völlig hin und weg. Es macht alles besser. Also XCOM-Rundenstrategie, Menschen gegen Aliens. Und XCOM 2 setzt da auch quasi an, wo XCOM aufgehört hat, nur mit der neuen Grundvoraussetzung, dass die XCOM, also die Einheit, die Antiterrororganisation XCOM quasi nicht mehr von der Regierung finanzierte Vereinigung ist, die gegen die Aliens von außen ankämpft, sondern XCOM 2 dreht den Spieß um und sagt, du bist jetzt der Terrorist. Die Aliens haben nämlich in der neuen Timeline von XCOM 2, das ist unabhängig davon, wie du XCOM 1 beendet hast, haben sie einfach gesagt, wir drehen den Spieß um, du bist jetzt die Untergrundorganisation und man hat ein fliegendes Schiff. Das ist quasi die Basis. Da rüstet man seine Agenten aus, forscht neue Dinge und fliegt dann mit dieser Basis von Einsatzort zu Einsatzort, während man früher ja eine feste Station hatte und quasi von den Ländern, die man beschützt hat, Geld bekommen hat. Und jetzt organisiert man sich eben mit seiner mobilen Station neues Geld und geht dann auf die Einsätze und sucht sich dann aus, wo man hingeht. Und dadurch, dass der Spieß umgedreht ist, hat man noch mehr so dieses dieses Revoluzzergefühl. Also man muss halt gucken, wo organisiere ich mich. Man gründet dann so neue Basen, die einen dann weiterhin unterstützen und so weiter. Grundsätzlich ist das Spiel relativ gleich geblieben. Man geht mit ein paar Truppen in den Einsatz und führt seine Züge aus. Dann machen die Aliens ihre Züge und dann bist du wieder dran. Dann wird geschossen, geballert, taktiert. Unglaublich gut. Hat sehr viele kleine Verbesserungen so im Detail. War sehr hardwarehungrig. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie die Konsolenversion umgesetzt worden ist, aber mit meinem brandneuen PC hat es selbst damals geruckelt. Also es war unglaublich hardwarehungrig und hat dann auch ein bisschen so auf den Deckel gekriegt für dass es nicht gut, wie sagt man da, keine gute Performance irgendwie hatte. Aber das Spiel war war sehr hübsch dadurch auch. Also überall sind die Fetzen geflogen und du konntest die Decken zum Einsturz bringen. Also auch aus taktischer Sicht hat sich da viel getan und hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ihr habt es gar nicht gespielt irgendwie auf der Konsole, gell, als es rauskam.
Nee, leider nicht. Nee, ja. Mich auch nicht. Ich kann nur dazu sagen, da hast du dich aber immer sauber verarschen lassen.
Mit einem PC?
Ein PC gekauft, um dann ein Spiel zu spielen, was total ruckelt. Teil viel Geld ausgegeben. Und dann
bei mir lief's ja, es war ja zum Glück ein neuer PC.
Achso, und dann kommt die Konsolenversion raus, die dann total flüssig läuft und wo alles perfekt ist. Und hättest halt nur ein halbes Jahr warten müssen und hättest noch einen Batzen Geld gespart.
Ja, so ist es halt mit uns, mit PC-Spielern. Aber das wusstest du ja schon vorher, Daniel. Also, aber kann ich auf jeden Fall empfehlen, das nachzuholen, wenn man ein bisschen ein Fable hat für Rundenstrategie. Das war das Highlight auf dem in dem Bereich. Ich meine, so viel kommt da ja auch nicht mehr. Absolutes Pflichtspiel für mich gewesen. Micha.
Ja.
Du hast Unravel doch bestimmt auch genauso ins Herz geschlossen wie ich.
Das ist voll süß. Ich finde das Spiel total gut. Ja, also das hat viel Kritik abbekommen für das nicht ganz so ins hundertprozentige Detail aus perfektionierte Gameplay. Das hatte ja so Physikrätsel und so. Und das, wenn es klappt, ist das super. Wie bitte?
Ist ein Plattform, so ein 2D-Plattform.
Genau, ist so ein, ach so, ja, stimmt, wir müssen ja immer, ich vergesse, das mit diesen, wir müssen immer erklären, was es ist.
Ja, wir können ja nicht voraussetzen, dass jeder alle spielt.
Nee, völlig klar, man ist da so selber so drin und denkt, okay, also es ist halt ein 2D-Rätsel-Plattformer, so im Sinne von, es geht durchaus so in die Richtung von so Spielen wie Flashback zum Beispiel oder so, hat aber weniger Adventure-Elemente, sondern ist halt schon relativ reduziert, so was Handlung betrifft. Und du bist diese kleine Stofffigur, Jani heißt die sinngemäß, und die zieht los, um etwas zu finden, von dem du am Anfang auch erstmal nicht so wirklich Ahnung hast. Das schlüsselt sich so Stück für Stück auf. Ist eine schöne Handlung über Erinnerungen, über alte vergangene Zeiten und so. Also es ist, Jani ist so ein Symbol eigentlich so für Melancholie und für all die Dinge, die wir in der Vergangenheit gelassen haben. Eine ganz schöne Geschichte. Und das Coole ist, dass der halt immer so einen Faden hinter sich zieht und der muss halt immer dann irgendwie Garn unterwegs finden, um auch weiterzugehen. Also der ist halt irgendwie so ein Stück von ihm ist immer verknüpft mit einem Ast oder, keine Ahnung, irgendeinem anderen Gegenstand. Und ist wie so eine Spur, also zieht sich da einmal so komplett durch die Welt, damit er den Faden nicht verliert. Und das ist ganz cool gemacht, weil das ist natürlich super süß. Dieser Jani ist spricht nicht, der ist halt auch sehr fluffig und auch natürlich sehr verletzbar. Also wenn so eine Krähe kommt, und findet, der sieht lecker aus, dann nimmt er den
Wasser mit.
Ja. Oder Wasser, der ertrinkt dann auch einfach. Oder es gibt so Krabben, die dann die Schnur durchschneiden und so. Und das Coole ist halt, dass zum einen dieser ganze Look doch relativ realistisch aussieht. Also gerade so Waldszenen und so, das sieht einfach sehr geil, sehr, sehr echt aus. Und das ja, macht
oder wenn du so auf einen Hamster triffst, dann einfach halt quasi so in Lebensgröße einfach nur ein Hamster, der dann halt wie eine Horrorkreatur wird
total, in dem Moment. Ja. Total schön und irgendwie kriegt das Spiel es trotzdem immer noch fertig, ein bisschen was auch über das Heimatland der Entwickler zu sagen. Da wird halt auch, da ist durchaus auch eine Umweltkritik tatsächlich drin, also gegen Minenarbeit und gegen die Verschmutzung von Umwelt und so. Das ist ziemlich überraschend, was da alles für Facetten drin sind. Und es hat aber
ganz ohne Worte vor allem, gell?
Ja, also es ist ich glaube, da wird gar nicht gesprochen, ne? Bin ich mich oder ganz wenig jedenfalls, wenn dann überhaupt. Also Jani
redet ja nie.
Nö, der kann ja auch gar nicht reden.
Nur Fotos von der Familie und so, gell? Genau. Ich kann mich jetzt nicht. Es gibt eine Texte gibt's. Also zwischendurch sind so wie so ein bisschen so ein Posieralbum, gell, wenn das Fotoalbum aufschlägt, aber es ist keine schriftliche Geschichte so in dem Sinne.
Ja, und also mir gefällt das sehr gut. Also viele würden dann schimpfen, das ist weichgespülter Indie-Kack. Ich find's super. Ich find's halt, also mich trifft das so vom Geschmack halt auch total, weil das irgendwie so eine, ist halt eine niedliche Spielfigur und die ist mir sofort sympathisch. Man sorgt sich halt um den. Es gibt auch Szenen, wo der wirklich in großer, in Anführungsstrichen, Lebensgefahr ist. Also wo der Jani, den kann's dann halt auch relativ schnell zerpflücken. Der ist halt sehr verletzbar. Und das macht so ein bisschen für mich halt auch so den Hauptreiz an dieser Spielfigur auch aus. Er ist halt kein super, super krasser Spielzeugsoldat, der alles wegballert, sondern es ist halt einfach irgendwie eine Figur, mit der man sich sehr gut identifizieren kann und wo man auch möchte, dass sie diese Hindernisse auch schafft. So. Ja, und das einzige Problem, man hat diese Physikrätsel. Das Ganze basiert dann so auf einer Physik-Engine, wie sehr viele Spiele heute, und sie haben diese Rätsel darauf aufgehört, das funktioniert. Die meiste
manchmal Zeit besser, manchmal weniger.
Genau, also die meiste Zeit hat es bei mir ganz gut funktioniert. Es gab aber halt auch Stellen, wo es die Physik irgendwie komplett verkackt hat und dann musste man irgendwie zurück oder weiß nicht, das passiert halt bei solchen Physik-Sachen auch manchmal.
Also ja, aber
auch,
das ist halt zwei Seiten der Medaille. Dafür gibt es halt auch sehr geile Rätsel, wie, dass du wirklich so mit so Gewichtverlagerung arbeiten musst. Also, dass du mit der Schnur die irgendwo festknüpfen musst, um dann irgendwo eine Wippe runterzuziehen, damit irgendwo ein Stein langkullert. Und dann passiert aber halt manchmal so unvorhergesehene Dinge, die dann auch lustig sind, dass der Stein halt auf einmal auf dir landet und dann weißt du, okay, nein, du musst andersrum knüpfen. Ja, genau. Aber es kann auch an vielen Stellen echt nervig sein, weil halt manchmal so die Physik sich selbst im Weg steht und irgendwie so ein bisschen holprig. Und du weißt eigentlich, was du machen musst, aber du kriegst es mechanisch nicht hin. Es sind aber ein paar Stellen, die dann irgendwie nervig sind, aber dafür profitiert es halt wirklich wieder davon, dass diese Physik auch dafür, dass dadurch, dass man sich mit dem Faden zum Beispiel wie so bei Mission Impossible quasi hoch und runter abseilen lassen kann, hast du natürlich auch wieder eine ganz andere Ebene drin.
Genau. Ja? Ja, und diese Dimension ist eben cool. Also wenn man Jani dann zum Beispiel durch einen Motor von einer Baumaschine zum Beispiel durchgeht, dann ist diese Baumaschine natürlich auch gigantisch, ne? Also dann hat sie, man fühlt sich dann so ein bisschen wie bei so Filmen wie Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft oder so. Mhm. Als ich den damals als Kind zum ersten Mal gesehen habe, war ich auch so, boah, was ist hier los? Riesenstaubsauger und alles. Oder jetzt kürzlich Ant-Man, wer den gesehen hat, irgendwie durchaus ähnlich. Also wenn der Typ zum ersten Mal schrumpft und dann in seiner eigenen Wanne steht und diese Wanne ist dann plötzlich so, also wie so ein riesen Staudamm, wie sieht das dann aus? Das ist Wahnsinn. Und
Haare so groß wie Bäume. Nein.
Okay. Ja, die habe ich, na gut, die, das ist eine andere Fassung des Films gesehen als ich. Aber aber Unravel hat durchaus, also man ist zwar nicht ganz so winzig wie der Ant-Man, aber man hat durchaus also das Gefühl, hat einfach so einfach klein zu sein. Und das macht den Charme auch aus. Und man ist ja heute so ein bisschen gewohnt, also ich kann das auch, die Kritik mit der Steuerung und so, das kann ich auch verstehen, weil man ist ja heute schon gebauchpinselt von perfekt ausbalancierter Steuerung, alles wuppt hundertprozentig, ist jetzt nicht so. So ein Gegenbeispiel wäre jetzt Inside, was durchaus ähnliches Genre ist, da funktioniert ja alles sofort. Unravel ist nicht so, ist ungeschliffen, aber mir hat es trotzdem unheimlich gut gefallen. Und boah, wie schön ist eigentlich die Musik. Die ist wunderschön. Also es ist Winterlandschaft sehr viel. Man ist sehr, sehr oft im Kalten oder halt eher so wirklich in so einer fröstelnden Landschaft unterwegs. Und diese Wintersmelancholie, die wird halt wunderbar eingefangen von einer Band, deren Name mir jetzt gerade entfallen ist. Aber die spielen halt viel mit Streichinstrumenten, sehr, sehr seicht. Und die Musik hat einfach so, die ist immer präsent. Also die ist immer da und geht die nie auf den Zeiger. Sondern ist immer abwechslungsreich genug, um das Spiel zu begleiten und auch dynamisch genug, um diese ganze Reise zu illustrieren. Wunderschön. Mhm. Also, da hat mir total gut gefallen, das Spiel.
Schönes Spiel. Windows, PS4 und Xbox gab es.
Stimmt, das müssen wir jetzt immer sagen, an die Jogger.
So, was hatten wir noch im Februar sind wir?
Ja, sind wir da gerade wieder bei Indie, ne?
Super hot.
Super hot.
Hot. Super hot. Geiles Ding.
Fand ich super geil.
Geiles Teil.
Daniel, hast du das gespielt?
Nee, ich hab's auf der Platte, aber nur installiert und dann aber nie gestartet, leider.
Ein Spiel, was mich völlig überrascht hat, also nicht nur wegen der, also es ist natürlich klar, dass es ein innovatives Ding ist, müssen wir auch jetzt noch mal kurz erklären. Also Superhot ist ein Ego-Shooter, wo die Zeit sich nur voran...
Hast du gespielt? Gab's das für Konsole?
Ich hab's auf da gibt's eine Xbox One-Version.
Ja, okay. Ich hab's auch auf
der... Kam aber erst später, glaube ich, gell?
Die kam später, richtig. Also wir besprechen das jetzt im Februar war PC-Release, richtig? Mhm. Ja. Genau, aber es kam später für Konsole, für Xbox One habe ich es gespielt.
Und jetzt, dieser Woche kam es noch die VR-Version raus. Da habe ich aber noch nicht reingeschaut, ja.
Boah, das muss in VR, muss das ja am Brett sein. Aber kurz erklärt, ist ein Ego-Shooter in abstrakter Optik, alles untexturiert, alles Vektorgrafik, sieht so ein bisschen aus wie Star Fox von früher, nur mit ein bisschen mehr Details. Alles sehr stilisiert.
Wie heißt das Wort?
Was?
Wie heißt das Wort?
Detail. Was hab ich
denn gesagt? Detail? Das ist ein kleiner Insider aus unserem Discord-Channel.
So, ich umgehe dieses Wort galant. Und die Welt ist halt komplett weiß oder so in weißen, grauen Farbtönen gehalten. Und wichtige Elemente sind farblich hervorgehoben, meistens rot oder halt andere Signalfarben. Und die Zeit bewegt sich nur voran, wenn man irgendeine Tasteneingabe macht. Also wenn man zum Beispiel schießt, wenn man schlägt, wenn man läuft, wenn man springt, dann geht die Zeit voran. Und dann läuft die Zeit so in normaler Ego-Shooter-Geschwindigkeit. Und bleibt man stehen, dann ist die Zeit so um ein, ich weiß nicht wie viel, ich glaube um das 30-fache verlangsamt oder so, also sie bewegt sich super langsam voran. Man kann jetzt nicht ewig stehen und sich die in der Weltgeschichte umschauen, sondern man sieht dann schon, dass die Kugeln sich immer noch ein ganz kleines Stückchen bewegen, aber man hat auf jeden Fall Zeit, sich zu orientieren. Und das ist der Clou, weil plötzlich wird dieses schnelle Spielprinzip, das ja eigentlich nur auf Reflexe ausgelegt ist, wo man halt einen Headshot nach dem nächsten normalerweise verteilt und geschickt wie möglich sein muss, wird dann urplötzlich taktisch. Mhm. Man fängt dann an, super geile Matrix-artige Kampfchoreografien zu entwickeln. die auch tatsächlich so inszeniert sind. Also man kann dann Gegnern, die lassen dann ihre Waffe fallen, man kann die Waffe dann in der Luft aufnehmen, dann auf herannahende andere Gegner schießen, man kann Gegenstände schmeißen, um damit Leute abzulenken und so. Das ist wirklich so, als würde man Stück für Stück so eine Kampfchoreografie durcharbeiten. Und die größte Überraschung dabei ist, dass es sogar eine Handlung gibt, die ziemlich cool ist.
Ja. Es macht mechanisch Spaß und es hat dann noch so Wendungen und Storytwists drin und Erklärungen, die dir dann auch einfach das näher bringen, warum du das eigentlich alles gerade machst und was das alles zu bedeuten hat und so. Also hat mich komplett weggeblasen.
Ja.
Und auch die Präsentation außerhalb des Spiels. Also du bist am Anfang wie in so einer DOS-Eingabe quasi und begegnest so einer Hackergruppe, die quasi dann sich in so ein Spiel reinhackt und dir Zugang gibt zu Superhot sozusagen. Ja, also so auf dieser Meta-Ebene. Allein das war schon, klar war es Indie Artsy Fartsy, aber es hat mich total angesprochen, ja, so super hot in so einem ASCII-Font und so am Anfang zu sehen.
Ja.
Und mich hat es einfach begeistert, weil es ist der innovativste Ansatz eines Shooters, den ich halt die letzten Jahre überhaupt erst gesehen, also den ich überhaupt erlebt habe, so die quasi dieses Shooter-Genre mal aus einer völlig anderen Herangehensweise zu spielen, nämlich eben mit dieser Mechanik, dass die Zeit einfach stehen bleibt und du dir ganz genau überlegen kannst, wie dein nächster Move aussehen.
Aber es tritt halt trotzdem voll Arsch, ne? Also es ist halt voll, trotzdem so ein Spiel. Also man schießt da, es sind halt alles so, ich will nicht sagen, also es hat schon was Schaufensterpuppenartiges, weil das ja alles so stilisierte, es sind schon Menschen, aber sie bestehen halt irgendwie so aus so groben Vektorklötzen, ne? Und wenn man auf sie schießt und man
trifft. Wie so eine VR in Tron oder sowas so früher.
Ja, genau. Aber wenn man sie trifft, dann zersplittern die ja so, ne? Die
Glas.
Also so wie sind, ja, genau. Die sind wie Kristall oder wie Glasfiguren. Und das sieht so geil aus. Also man denkt im ersten Moment, okay, ist nicht so hübsch irgendwie. Aber wenn man da mal sieht, wenn man das Ganze mal in Aktion sieht und vor allem man kann die ganze Choreo ja auch einmal so in normaler Geschwindigkeit ablaufen. Das ist einfach
so. Wenn du es geschafft hast, dann kommt so in Zeitlupe. Das sieht genau super geil aus, ja.
Sieht super gut aus. Und deswegen stelle ich mir das jetzt gerade im VR ziemlich flashy das vor. Das
muss ziemlich irre sein in VR. Genau. Muss ich unbedingt ausprobieren, ja.
Ja. Also ein cooles Spiel. Und die Science-Fiction-Handlung ist wirklich clever. Also ich fand die überraschend gut. Ich habe jetzt irgendwie damit gerechnet, dass es einfach nur so dieses, das heißt in Anführungsstrichen einfach nur dieses Spielprinzip ist. Aber sie haben
ein Arcade-Game im Endeffekt, gell? Sie haben aus diesem sehr arcadigen Ansatz, der es ja definitiv ist, also es war, ist ja entstanden während dieser 7-Day-First-Person-Game-Jam-Session oder so.
Genau.
Da ist diese Grundmechanik entstanden, aber sie haben es halt wirklich geschafft, diese, im Endeffekt ist es wie so ein Level-Editor-Baukasten, dass sie irgendwie dann, keine Ahnung, 16, 17, 18 Level gebaut haben, aber dann es wirklich noch geschafft haben, da so eine Science-Fiction-Ebene reinzubringen, die diese ganze Handlung miteinander verknüpft oder warum du das alles machst, ohne jetzt zu viel zu verraten. Fand ich echt clever und mechanisch wirklich beeindruckend.
Schönes super Ding.
Ja.
Super gut.
Das ist ja super Sache.
Super Sache. Stardew Valley habt ihr noch nicht gespielt, gell?
Nope. Nee, aber mich macht das auch so überhaupt nicht an. Also wenn ich das schon sehe, bekomme ich schon Zahnschmerzen. Also jetzt
ich mach's super ganz Spiel, kurz, aber ganz kurz. Stardew Valley müssen wir auf jeden Fall kurz drüber reden. Wir haben ausführlich im Podcast drüber gesprochen. Es ist ein unfassbares Phänomen geworden dieses Jahr. Der Entwickler, das war ein Entwickler, der Stardew Valley gemacht hat, der hat sich gesagt, warum gibt's eigentlich solche Spiele nicht auf dem PC? Nämlich Harvest Moon. Ne? Also eine Farming-Simulation aus so einer japanischen Rollenspielperspektive, so wie die früheren Final Fantasy. Du siehst so von oben auf eine Farm und hast aber dann so einen Charakter, der halt in 2D quasi so gekippt ist, wenn ihr wisst, was ich meine. Dann läufst du da rum, dann kannst du gießen, pflanzen, Tiere züchten und alles sehr harmlos. Also nicht so auf Realismus getrimmt, wie so ein Landwirtschaftssimulator. Aber du hast halt so ein bisschen so ein Warenwirtschaftssystem. Du musst dann halt auch mit Jahreszeiten gucken, wann kaufe ich mit dem Geld jetzt irgendwie neue Samen. Dann kannst du halt im Winter musst du halt überlegen, was pflanze ich jetzt im Frühling an, baue ich vielleicht Bäume an, die dauern aber dann ewig, bis sie die Ernte abwerfen und so weiter. Dann musst du immer relativ schnell gießen. Dann hast du so ein kleines Crafting-System, dass du sagst, okay, ich will nicht mehr alles selber gießen. Ich baue mir jetzt so eine Gießanlage zum Beispiel, ja, so eine Sprenkleranlage. Und dann brauchst du halt bestimmte Werkzeuge und Hilfsmittel. Dann gehst du in die Mine, baust dort irgendwelche bestimmten Edelsteine ab, hast dann da so ein kleines Kampfsystem noch, gehst dann auf den Markt, kaufst dort neue Sachen, verkaufst deine Sachen. Und dann sind auch wahnsinnig viele Ereignisse drin. Also es ist auch innerhalb dieser Farming-Geschichte auch noch so eine Art Dating-Simulation drin. Du kannst mit verschiedenen Leuten aus dem Dorf Gespräche führen und kannst dann auch irgendwann heiraten. Und alles, was du in diesem Spiel machst, wird auch so aufgegriffen. Also du kannst dann, da gibt es dann, was weiß ich, ein Kürbisfest, wo dann der schönste Kürbis prämiert wird und so weiter. Also ein herzallerliebstes Spiel. Aber eine dringende Warnung, wenn man dieses Spiel anfängt, dann muss man damit rechnen, dass man 2-3 Wochen lang eigentlich nichts anderes mehr macht. Ja, also man sollte vielleicht den Kühlschrank vorher auffüllen, sich vielleicht ein paar Dosen Ravioli besorgen, weil man fängt auch und vorher den Freunden Bescheid sagen, weil du bist so beschäftigt mit diesem Spiel, dort Nahrung anzubauen, deine sozialen Kontakte mit diesem in diesem Stardew Valley zu pflegen, dass in deinem echten Leben alles erstmal brach liegen wird. Ganz, ganz, ganz schlimm. Und man fängt halt, man kann halt an nichts anderes mehr denken, weil man immer denkt, ach okay, also jetzt gieße ich noch schnell und dann gehe ich ins Bett. Und dann denkt man sich, oh, ich habe Post gekriegt und oh, in der Mine ist irgendwas Neues und oh, jetzt ist noch das Kürbisfest, also das nehme ich noch mit und oh, jetzt ist die vorbeigekommen. Ganz furchtbar. Und gibt's jetzt auch für Konsolen, ist jetzt gerade für die PlayStation 4 rausgekommen. Dringende Warnung, aber wenn man so anfällig ist für so eine, für so ein bisschen so eine Oldschool-Spielerfahrung, so wie eben die Harvest Moon-Spiele früher waren, dann kann man da eintauchen und sehr viel Spaß haben.
Ich kann mich daran erinnern, wie ich damals auf dem Super Nintendo das erste, oder ich weiß gar nicht, welcher Teil von Harvest Moon das war. Und dann, das zieht einen schon ganz schön rein, dieses Farm Management. Das ist ja so, also
auch damals so putzig halt, weißt du so.
Ja, das war damals halt auch so gemixt. Man kannte das halt von Zelda, diese oben Vorperspektive. Deswegen war man schon so ein bisschen mental darauf vorbereitet, dass es natürlich auch so Rollenspielelemente hat. Und das hat so gut funktioniert, das Harvest Moon. Das war echt geil. Ich habe jetzt die aktuellen, da gibt's ja etliche, habe ich jetzt alle nicht gespielt, so Story of Seasons und so, aber das von früher war das auf jeden Fall ein fettes Ding, deswegen kann
das fängt halt genau diese Atmosphäre von früher ein.
Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass halt auch einfach sehr viele Spieler abgeholt hat, die das eben noch von früher kennen, ne, die vielleicht früher das auf dem Super Nintendo gespielt haben und die jetzt weitergezogen sind zu komplexeren Spielen, die viel sind, und ich glaube, das holt die Leute dann wahrscheinlich schon genau an der richtigen Stelle ab irgendwie. Also auf Konsole gibt es das ja zuhauf, ne? Also es gibt ja etliche Harvest Moons auf Konsole.
Ja, aber auf PC gab sowas halt echt überhaupt gar nicht mehr. Ein Mega-Steam-Hit.
Ist clever, ne? Ist clever, das dann für einen PC zu machen, einfach weil das die totale Marktlücke irgendwie ist, halt einfach. Ist interessant.
Gut, also wie gesagt, ausführlich im Podcast besprochen. Und dann sind wir auch schon im März, glaube ich, gell?
Oh, ja, im März, da fängt der traditionell auch schon.
Auch schon, ja. Wir wollten eine Stunde pro Quartal machen, also den März müssen wir jetzt ein bisschen schneller machen.
Das hat er gut hingehauen. Ja.
Müssen wir nochmal wirklich über Zelda reden?
Ja, ich habe mich gerade ein bisschen, ich gucke in die Liste und alle schweigen und ich war gerade überlegen. Zelda Twilight Princess HD kam
das
raus.
Das war doch schon ein Remake, das überspringen wir jetzt, da gibt's auch einen eigenen Podcast.
Also, für, oder? Ist ein super Spiel. So.
Sicher super Sach, ja.
Ist es super, Zelda ist immer gut.
Ich finde, es sollte schon Erwähnung finden. Wir müssen jetzt nicht ausführlich drüber reden, aber es ist doch, finde ich, immer wieder faszinierend. Hatten wir auch einen streitbaren Podcast dazu, ob Zelda eigentlich deutlich besser immer dargestellt wird, wie es oder für das, was es dann eigentlich doch nur bietet. Aber ich bin immer noch jedes Mal wieder überrascht, wie viel Spaß mir dann auch einfach so ein HD-Remake noch mal macht von einem Zelda. Und ich dann auch richtig mich wieder freue, dann die Wii U mal wieder rauszuholen und da dann halt ein HD-Remake zu spielen, auch wenn es jetzt nur jetzt da Twilight Princess war und kein neues Zelda. Aber trotzdem super gut funktioniert. Ich fand es auch mit Micha total cool im Podcast mal so
ein bisschen Podcast war super,
über diese japanischen und Geisterwelten und japanische Philosophie und japanische Religion und so, was da alles mit reinspielt, was man halt, wenn man das nicht weiß, gar nicht so wahrnimmt und was man sowieso als jüngerer Mensch, wenn man die Zeldas damals vielleicht gespielt hat, erst recht nicht wahrgenommen hat, weil was wusste man da irgendwie schon als Kind über japanische Philosophie und Zwischenwelten, und deswegen auch jetzt noch mal mit einem zweiten Auge drauf zu schauen, mir noch mal gut gefallen.
Ist auch eine tolle Neuauflage. Also das HD-Remakes haben ja oft manchmal so leichte technische Probleme, weil das Ausgangsmaterial vielleicht auch nicht so gut war und so, aber das ist halt Nintendo. Und wenn die eine Neuauflage machen, dann ist die gut. Und die ist wirklich auch sehr gut. Ist nicht so gut gealtert wie jetzt das davor, das Wind Waker, weil wegen der Cell-Shading-Optik, da sieht man schon, dass es ein älteres Spiel ist, aber ich finde, das ist trotzdem gut transportiert und Also völlig zu Recht ein Klassiker halt unter Zelda-Dingern. Und einfach cool, dass die auch immer wieder neue Sachen probieren innerhalb der Zelda-Reihe. Zelda ist halt komplett anders als Twilight Princess ist komplett anders als Wind Waker und Wind Waker ist ganz anders. So, ja. Genau, als Majora's Mask und danach kam der Skyward Sword, was ja wieder komplett anders war. Und ich finde das toll, dass die in der Reihe immer wieder experimentieren und was Neues machen und auch das, was wir jetzt von dem neuen Teil, das ist Breath of the Wild, heißt es ja, glaube ich, ne? Was da kommt, so mit Science-Fiction-Elementen und so, geil. Ich freue mich halt immer, dass die da so Grenzen ausloten, immer andere Richtungen probieren und deswegen Twilight Princess jetzt durch die HD-Auflage habe ich so ein bisschen mehr schätzen gelernt. Also als es damals rauskam, kam auch parallel Okami raus und dann habe ich das so ein bisschen verpasst, da fand ich Okami halt einfach besser oder interessanter zu den Zeitpunkten, hatte halt nur Zeit für ein Spiel, aber jetzt konnte ich halt Twilight Princess auch eigentlich mal spielen, auch ein schönes Spiel. Also wer das noch nicht kennt, vielleicht nachholen.
Ja, auf jeden Fall. Und Manu, wir mussten es ja deswegen schon erwähnen, weil es für einen der Running Gags in diesem Jahr gesorgt hat, mit der Links- und Rechtshändler-Drehung. Und deswegen. Das
stimmt, ja.
Collard, Micha, sind wir sehr drauf abgegangen, kann ich mich dran erinnern.
Ja, schönes Spiel.
Ja.
Indie-Horrorspiel aus, ich glaube sogar aus Russland, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher.
Und ich ärgere mich schon wieder, dass wir nicht nachgeschaut haben, wie man es, ich glaube, man spricht es nämlich Chollard aus.
Chollard,
ne? Ich glaube, ich damals belehrt im Podcast und ich habe es wieder vergessen, wie man es richtig ausspricht, weil es ist irgendwie kyrillisch und ich glaube, es so ein K mit einem Strich durch und dann wird es ausgesprochen oder so, aber es ist schon wieder dünnes Eis, auf dem ich mich bewege. Aber das passt ja auch zum Spiel.
Ist ein total schönes, schön in Anführungsstrichen, Horrorspiel, was mit eher mit subtilen Mitteln arbeitet und deswegen bei mir sehr gut funktioniert hat. Da werden viele Sachen nur angedeutet, man sieht Schatten im Wald, Lichtverhältnisse verändern sich, Geräusche, viel mit Akustik wird gearbeitet, viel mit Witterungsverhältnissen. Um es kurz zu erklären, Cola basiert auf dem Verschwinden von einer Gruppe von Bergwanderern in den 60ern war das, glaube ich. Die sind auf mysteriöse Weise verschwunden.
Irgendwo, das Ding war das. Mhm.
Genau, die sind irgendwo in den Bergen, irgendwo in Russland sind die auf mysteriöse Weise dann aufgefunden worden. Die hatten Verletzungen am Körper und auch so die Begebenheiten waren einfach höchst mysteriös. Es konnte sich keiner so richtig erklären, was da passiert ist. Und Cola nimmt dieses Szenario, dieses Mysterium halt als Grundlage dafür, um zu erklären, was dort vielleicht geschehen mag. Also es ist halt auch immer noch relativ vage in der Darstellung. Und deswegen ist es gut. Also es ist halt so die Sache mit Horror. Manchmal subtilen Sachen funktionieren oder nicht. Das ist halt bei jedem halt immer ein bisschen anders. Coda war für mich eins der gruseligsten Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe, weil das wirklich so, also man,
weil wenn man eh weniger Star Fox hier war, oder?
Wie bitte? Unglaublich. Es ist unfassbar. Was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen? Ach so, je weniger man mir zeigt, desto gruseliger finde ich solche Sachen meistens und Cola ist genau diese Richtung. Ja, und es hat auch was ganz Cooles, Daniel, auch an dem Spiel ist, dass er wirklich die Wildnis auch als Survival-Element auch wirklich gut dargestellt hat. Ne? Das war ja wirklich alles extrem unbehaglich.
Ja, und man hat sich auch manchmal oft einfach verlaufen, weil es gab halt keine Hilfsfunktion, sondern halt nur einen Kompass, mehr oder weniger. Und eine Karte, auf der schon mal von dir selbst, beziehungsweise halt von deinem Spielcharakter dann Sachen markiert wurden, aber du musstest dir dann schon mehr oder weniger selber dort per Navigation deinen Weg durchbahnen und du bist halt manchmal auch einfach wie so ein völlig hilfloser Mensch durchs Schneegestöber getappt und es hat halt dieses Gefühl, was man möglicherweise hat, wenn man halt in einem Schneesturm in einer ja fremden und feindlichen Umgebung verloren geht, spürt, nämlich dass man dann irgendwann einfach nur im Kreis läuft und überhaupt nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist. Und diese Angst hat es schon, soweit das natürlich in einem Videospiel transportierbar ist, sehr gut rübergebracht. Und das fand ich dann schon irgendwie total krass, dass sie es geschafft haben, dass man sich auch so ein bisschen irgendwie in diese Jugendlichen da reinversetzen konnte, die da verschwunden sind.
Absolut, ja. Also hat mir auch super gut gefallen.
Ja, gibt es, glaube ich, auch mittlerweile eine Disc-Version, ne?
Ja, die habe ich.
Aber keine Xbox-Version, gell? Also dieses Jahr waren sehr viele PS4 und Windows-Exklusive.
Die habe ich jetzt auch nur für PS4 gekauft. Aber wer gerne Spiele sammelt und sowas gerne im Regal hat, die kostet auch nicht viel. Die kostet 15 Euro oder so. Und aber es gibt auch es gibt auch eine PC-Retail, aber da ist natürlich nur ein Steam-Code dabei.
Stirbt eigentlich der Narrator im Spiel? Der wird nämlich von Sean Bean gesprochen. Ben.
Ja, das verrate ich dir jetzt natürlich, ne?
Der ist ja der Walking Spoiler quasi. Also das heißt, wenn er irgendwo auftaucht, dann weiß man ja, dass er stirbt, egal wo.
Das wäre Civilization,
ja. Gut, Dann
The Division.
Ja, The Division, Daniel. Ja, endlich. Ja, war wohl mit einer der meist erwartetsten Spiele in diesem Jahr. Mhm. Und ich muss sagen, bei mir ist dieses Gefühl, was ich zu dem Spiel hatte, so in so Wellenformen verlaufen. Also am Anfang fand ich es total cool. Dann war ich irgendwann so ein bisschen frustriert im Endgame, weil da irgendwie dann doch alles ein bisschen sehr repetitiv war und dann auch ein bisschen zu wenig Wiederholung und Abwechslung drin war. Dann bin ich mal wieder zurückgekommen, da war es dann wieder ganz nett. Und rückblickend kann ich jetzt aber eigentlich sagen, dass es so ein Spiel war, über das ich mich eigentlich nicht beschweren darf, weil es mir trotzdem, ich glaube, ich habe dann am Ende 70 Stunden oder was mit meinem Charakter auf der Uhr gehabt. Und ich glaube, das können wenige Spiele von sich behaupten, dass ich sie 70 Stunden gespielt habe. Also das spricht schon auch dafür. Es war so der, ja, kann man schon sagen, erste Versuch von Ubisoft, so ein bisschen dieses Shooter-MMO-Genre zu etablieren. Ne? Also ja. Es geht durchaus Elemente, die man ja auch von Destiny kennt. Also so, dass man eben eine Shooter-Mechanik hat, aber durchaus eben MMO-Elemente, Grind-Elemente, Endgame-Content, viel Koop und auch kompetitives Multiplayer drin. Und mir hat es dann schon gut gefallen. Und eine Sache, die ich zu diesem Spiel immer noch sagen muss, weil ich es ihm sehr hoch anrechne, ist, dass es unfassbare technische Leistung ist, dieses Spiel.
Ja, also mir geht's da wie dir. Im Endeffekt kann man nur auf sehr hohem Niveau eigentlich drüber jammern. Es hat nicht ganz die Versprechen eingehalten, die man, glaube ich, an das Spiel hatte. Das ist, glaube ich, definitiv so. Also, dass man das über Monate hinweg spielt und da immer wieder neuer Content ist. Aber
es gibt aber Zeit, Leute, die das machen. Also
ja, eben, klar. Gibt es ja trotzdem. So, aber das gibt es ja auch bei Destiny.
Ja, klar.
ich finde einfach, für was man The Division wirklich loben muss, ist einfach diese unglaubliche Atmosphäre, diese Dichte, dieses Schneegestöber durch Manhattan, ist doch Manhattan, ja, am Anfang Brooklyn, ja, dann Manhattan zu laufen, dieses postapokalyptische, und bis man es einmal durch hat, ist es grandios, finde ich, und dann fällt es halt rapide hinten runter. Also mich hat's da ab dem Moment dann auch komplett verloren, so wie du gesagt hast, mit diesem Endgame und dieses Versprechen, gerade so was diesen PvP und so angeht, ja, dass der dann ausgegliedert wurde in eine so eine Region, da hatte ich mir deutlich mehr von versprochen. Im Endeffekt ist es halt ein Singleplayer-Mingleplayer-Spiel, das heißt, du läufst alleine durch die Mission, kannst aber auch zu zweit, zu dritt, zu viert rumlaufen, im Koop macht's deutlich mehr Spaß, man sammelt fleißig Loot und wenn man dann einmal durch ist, dann merkt man, okay, wenn ich jetzt mir nicht noch den Reiz daraus ziehen kann, immer wieder die gleichen Missionen zu machen und ein bisschen besseres Loot zu sammeln, dann ist da irgendwie wenig drin, weil dieser viel versprochene PvP, dass man dem anderen irgendwie vertraut und gemeinsam im Koop spielt man, auf einmal dreht sich einer um und schießt dir doch in den Rücken und nimmt dir dein Loot ab, der ist ja nicht so nahtlos im Spiel drin, wie ich das zumindest am Anfang erwartet hatte, sondern es gibt halt spezielle Regionen, wo das geht. Und das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen enttäuscht. Also ich hatte das dann eigentlich noch nahtloser erwartet. Aber wie du schon gesagt hast, das, was nahtlos funktioniert, nämlich, dass du einfach anfangen kannst zu spielen, man muss nicht eine halbe Stunde auf Micha warten, sondern man spielt dann halt einfach schon mal und wenn Micha da ist, dann steigt er halt mit ein, also anders als im Podcast. Das ist eine große Leistung von The Division. Und sie haben ja inzwischen auch so wieder ein bisschen mehr die Kurve gekriegt. Ich habe es nicht mehr gespielt jetzt im Endgame. Seit diesem Patch 1.4 sind aber auch die am lautesten genörgelt haben, ja durchaus wieder ein bisschen mehr auf der Seite, dass sie sagen, Massive schafft's, dieses Spiel doch noch irgendwie langfristig zu retten.
Ne, sie haben halt einen kompletten Overhaul gemacht. Also das heißt, es wurde komplett umgekrempelt. Das ist schon auch was Bemerkenswertes, weil sie haben tatsächlich dann auch ein DLC verschoben und haben halt gesagt, ja gut, der wird dann erstmal hinten angestellt, weil wir überarbeiten das komplette Grund-Loot-System, auch das, wie viel die Gegner aushalten, was du wann in welchen Missionen für Loot-Drops bekommst und so. Und was ich jetzt so gehört habe, sagen die Leute, die es jetzt wieder gespielt haben, hey, es funktioniert jetzt auch wieder deutlich besser. Bei mir ist halt, aber das ist ein grundsätzliches Ding, das hat jetzt nicht mit Division zu tun. Ich bin halt auch jemand, ich bin dann einfach nach 50, 60 Stunden zum Spiel auch mal überdrüssig, aber das geht mir auch bei einem Diablo und bei einem Battlefield und bei einem sonst was so. Da, wo andere Leute irgendwie 800 Stunden reinstecken können, da habe ich schon nach einem Zehntel die Segel gestrichen. Und auch bei einem Skyrim oder bei einem Witcher oder sowas. Also das heißt, es kann noch so gut sein, ich bin einfach nicht der Typ, der dann da lange spielt, weil ich möchte noch einfach so ein bisschen Abwechslung haben.
Genau. Aber ich glaube, sie haben die Kurve gekriegt. Also so viel kann man jetzt, glaube ich, Ende des Jahres sagen, dass wir von The Division, das ist kein, im Endeffekt dann doch nicht der Flop ist, von dem man mal zwischendurch ausgegangen ist, sondern ich glaube, dass das als Marke, auch als Ubisoft-Titel uns die nächsten Jahre auch noch eine Weile begleiten wird, so wie wir es jetzt bei Destiny ja auch gesehen haben.
Ja, ja, und Flop war es ja von dem her schon nicht, sowieso. Also aus verkaufstechnischer Sicht, weil es war ja irgendwie das erfolgreichste Ubisoft, die erfolgreichste neue Ubisoft-Marke oder irgendwie sowas. Also verkauft hat sich sehr gut. Und wie gesagt, das ist ja auch immer so, die lernen dann ja auch draus, ne? Also ich glaube, viel von der technischen Grundlage, von der Art und Weise, wie es funktioniert, werden wir jetzt auch in anderen Spielen dann demnächst. Also wahrscheinlich ist Ghost Recon schon das erste Wildlands, wo sicherlich Wissen, was man jetzt mit Division ja gesammelt hat, dann schon einfließt. Also wie man sowas macht. Wahrscheinlich war Watch Dogs 2 jetzt schon auch davon irgendwo beeinflusst, ne? Mit diesen Koop-Zeugs und alles nahtlos. Und ich glaube schon, dass wir von solchen Spielen auch langfristig profitieren, weil ja auch andere sehen, weil dann vielleicht sich wieder Destiny 2 was davon abschaut und sagt, ja, also das mit diesen blöden Ladescreens zwischen den einzelnen Einsätzen, das ist irgendwie doof, das vielleicht können wir das ein bisschen mehr wie Division machen oder sowas, ne? Und zack.
Und ich hoffe ja, dass Division auch mehr noch sich da abguckt, was so diese, das haben wir ja immer bemängelt, das finde ich nach wie vor auch, das fehlt. Aber da kommen ja noch jede Menge DLC und Erweiterungen, dass diese unterschiedlichen, weißt du, so mehr als Team Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Rollen und so. Und ich glaube, dass sich da noch einiges tun wird.
Das wird, glaube ich, in Division nicht mehr passieren. Da ist dann eher Wildlands unser Titel, weil da gibt's ja dann sowas wie Drohnen und Autos, die du übernehmen kannst. Und einer fliegt den Hubschrauber und die andere sitzt oben im Scharfschützendings. Und ich glaube, dadurch, dass das einfach deutlich offener ist, in Division muss man halt auch ganz ehrlich sagen, jede Mission war dann eine eigene Instanz und da bist du halt rein und da bist du eigentlich im Grunde nur Korridore entlang gelaufen und deswegen, ja.
Wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen. So, Hitman. Wir reden jetzt, glaube ich, generell über Hitman, weil die Episode 1 kam im März raus. Es ist ja ein episodisches Release-Format gewesen. Wir haben relativ viele Podcasts über Hitman übers Jahr verstreut, weil immer wieder eine neue Episode rauskam. Und wie du am Anfang schon gesagt hast, im Januar kommt jetzt dann die Disc-Version raus, wo alle Episoden drauf sind. Ich denke, wir können das aber in einer Stelle hier abarbeiten. Hitman muss man, glaube ich, nicht mehr so groß erklären, oder? Agent 47, man spielt aus der Third-Person-Perspektive und hat immer einen Auftrag, irgendein Objekt, eine Zielperson zu eliminieren. Und Episode 1, da war ja zumindest so die große Neuerung, es ist eigentlich ein klassisches Hitman-Spiel, aber man hat keine durchgängige Kampagne, sondern es wurde sozusagen nur das erste Setting. Also wenn man vom Tutorial mal absieht, gab es ein Haus in Paris und dort ist man dann los und hatte eben mehrere Möglichkeiten, diese Zielperson zu erledigen. Und wenn man das gemacht hatte, musste man einfach, ich weiß nicht wie viele Wochen, warten, bis quasi die nächste Mission herausgekommen ist. Und ich fand es überraschend, dieses Release-Format. Jetzt rückblickend muss ich sagen, das war die absolut perfekte Entscheidung für Hitman. Haben wir auch schon ein paar Mal ja schon so angesprochen. Du warst am Anfang aber eher kritisch, Daniel, gell? Ob das so aufgehen wird mit Hitman.
Ja, weil irgendwie fand ich diese Wartezeiten dann auf Dauer ein bisschen zu lang. Und sie haben da auch leider ja, wir haben es ja auch in dem Rückblickscast dann oder dem Fazitcast über die komplette Staffel nochmal angesprochen, dass es dann halt teilweise so war, da musste man irgendwie 3 Monate warten, dann kam irgendwie eine Episode und dann schon irgendwie ein paar Wochen danach dann die nächste schon wieder und die war dann aber sehr ähnlich zur irgendwie zweiten Episode und das hat sich alles noch so ein Tick unrund angefühlt, ne? Also so dieses
die Idee war gut, aber ja, die Durchführung hat geholpert.
Genau, also dieses, ich meine, da ist ja Telltale auch ein bisschen besser geworden und vielleicht mussten die da jetzt auch erstmal Lehrgeld zahlen bei IO Interactive und vielleicht lernen sie für die zweite Staffel daraus, dass sie sich einfach irgendwie ein bisschen besser organisieren und einfach diese Release-Rhythmen besser einhalten. Und grundsätzlich, ja, gebe ich dir schon recht, es ist eigentlich gar nicht so verkehrt, weil man dann halt deutlich mehr Zeit hat, die einzelnen verschiedenen Lösungswege auszuprobieren. Sonst war es ja bei Hitman eher so, man hat dann halt so eine Tötungsmöglichkeit angewandt und dann ist man halt zum nächsten Setting weitergezogen, weil es ja alles in einem Paket war. Und hier probiert man es dann halt doch zwei, dreimal. Oder bin ich dann auch ganz ehrlich, in bisherigen Hitmans habe ich eigentlich die Mission nicht zwei, dreimal, sondern ich habe halt einmal die Kampagne durchgespielt. Und hier habe ich schon auch mehr rumprobiert. Was man aber halt auch de facto sagen muss, die Story leidet halt schon massiv darunter, weil die ist eigentlich hier so
nicht vorhanden. Klammer.
Wie bitte?
Die ist eigentlich nicht vorhanden, finde ich.
Ja, genau. Das ist tatsächlich so ein bisschen schade, aber ich bin jetzt mal sehr gespannt, ob das Schule macht. Und bin da auch jetzt mal sehr gespannt, wie dann so die Zahlen von so der Disc-Version ausschauen. Also kann ja sein, dass die sich dann irgendwie viel besser verkauft oder gar nicht, weil alle, die Hitman spielen wollten, schon die Episoden haben. Und dann fühlt man sich als Publisher natürlich auch bestätigt und sagt, ja, guck mal, alle haben schon die einzelnen Episoden als Download gekauft. Wir brauchen das gar nicht am Stück rausbringen. Also es war auch so für die gesamte Branche irgendwie so ein kleines Experiment, ne? Also kann man auch so ein fettes AAA-Ding in so einzelnen Paketen dann veröffentlichen und wie reagieren da die Leute drauf?
Aber empfehlenswert als Spiel definitiv. Also jede Episode hatte so, es gab natürlich Highlights und auch schwächere Episoden. Ich habe lang nicht alle gespielt. Ich bin dann irgendwann hinten runtergefallen, aber eigentlich auch nur deswegen, weil ich immer gesehen hatte, dass du den Podcast übernimmst. Aber interessiert hat's mich trotzdem. Also aus der spielerischen Sicht hat's mich nicht verloren. Das war dann eher so intern, dass ich gemerkt habe, du bist da immer schneller in den Episoden drin als ich. Aber mir hat sehr viel Spaß gemacht. Als Spiel hat Hitman dadurch auch profitiert, weil ich das Gefühl hatte, dass die einzelnen Bereiche dadurch viel größer gestaltet wurden oder sich die Entwickler auch viel mehr Details für die verschiedenen Episoden überlegt haben, weil sie eben auch davon ausgehen konnten, dass man sich als Spieler viel mehr in einem dieser Räume aufhält, weil man eben nicht sofort zum nächsten Level springt. Und dadurch waren ja die Räume an sich auch einfach und die Level viel abwechslungsreicher und viel mehr möglich.
Also Sapienza ist schon wirklich ein Jahreshighlight. Es kann sich vielleicht nicht mit dem Clockwork Mansion von Dishonored 2 und dem, hilf mir auf die Sprünge, wie heißt das in Titanfall 2, Manu, das geile Level?
Oh ja, das Level, das Zeitreise-Level oder das Parallel-Level. Ja,
hat das nicht so einen coolen Namen, den sich die Leute nur so zuraunen, wenn sie von diesem Spiel reden?
In Titanfall 2 ein Zeitreise-Level?
Musst du unbedingt zu Ende spielen, die Kampagne. Zu Ende spielen?
Ich hab's ja nicht mal.
Ja, es gibt ein Level, der, nein, Zeitreise ist das falsche Wort, alles andere verrät schon zu viel. Okay. Aber jedenfalls ein Highlight des Jahres dieses Jahr.
Ja, boah. Also dann,
ihr Schweine.
Ich hab's ja auch noch nicht gespielt, ich habe nur von allen mir erzählen lassen, dass es da ein Level
ist. Ja, ich höre auch von allen Seiten, wie geil das ist und dann.
Aber Micha, dafür hast du ein Spiel gespielt, was immer noch eine große Schande, ein großer schwarzer Fleck auf meiner Spielerkarriere ist, weil ich mich einfach nicht an diese Serie rantraue.
Dark Souls 3.
Da, 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 da. Ich hol mir mal einen Kaffee so lange.
Nein, ich muss es gar nicht so weit ausholen, weil wir wissen ja alle, wie gut Dark Souls an sich ist. Also ich verweise da einfach nochmal auf den Cast, den wir gemacht haben. Da haben wir, glaube ich, auch fast 2 Stunden geredet oder so.
Einen guten Kuro wahrscheinlich,
ja. Ja, genau. Ja, ich weiß es gerade, ja, aber es würde auf jeden Fall, ich denke schon. Und die
Kuro und Sebastian,
ja, glaube ich, kann es sein. Sebastian, genau. Und das ist eine, viele Grüße an der Stelle, es ist eine super geile Fortsetzung.
Wie bitte? Grüße gehen raus.
Hast du so dieses Sendengeräusch. Du hast, das ist eine sehr gute Fortsetzung, deutlich besser als Dark Souls 2. Das war ja so, auch wenn es ein sehr gutes Spiel war, so ein leichter Downer in der Serie. Dark Souls 3 führt das einfach sehr gut fort, hat all die Stärken, die Dark Souls-Serie hat, werden da noch weiter ausgebaut. Ich fand die Welt da auch noch mal deutlich faszinierender. Mir hat, sie haben viele Feinheiten da irgendwie eingebaut. Es ist aber trotzdem immer noch scheiß schwer. Also Daniel, kein guter Einstiegstitel. Vielleicht, da würde ich sogar empfehlen, also lieber mit
Bloodborne. Ja, das wäre auch wahrscheinlich der Einstieg, den ich dann in die Serie wählen
würde. Richtig. Aber das fühlt sich zwar ein bisschen anders an, aber ist halt wahrscheinlich ein bisschen Einstieg.
Ich hab halt Bloodborne ohne Witz schon, glaube ich, 4-mal installiert. Also immer wieder halt auf die Konsole drauf. Dann brauchte ich aber Platz auf der scheiß kleinen Festplatte, die PS4 ja leider hat. Weil ja mittlerweile jedes Spiel auch irgendwie 120 Gigabyte auf der Festplatte installiert. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann machst du mit Bloodborne wieder runter. So. Und dann habe ich es halt irgendwann wieder installiert.
Gemacht, ja.
Ja. Und dann wieder so, ah, nee, hast jetzt doch nicht angefangen. Ja gut, dann schmeißt du das mal wieder runter. Weil man kann es ja immer wieder neu installieren, das ist ja der Vorteil. Es ist ja nicht irgendwie verloren oder so. Und ich wäre vielleicht irgendwann mal so, mal schauen.
Also wollte ich an dieser Stelle nur mal kurz erwähnen, das Dark Souls 3. Also da, wenn ich jetzt anfange, drüber zu reden, komme ich wieder in Schwärmen.
Aber wäre es denn jetzt wirklich als Einstiegspunkt geeignet oder muss man eigentlich 1 und 2 gespielt haben, um überhaupt mit Teil 3 zurechtzukommen?
Also kryptisch, so von der Story her kannst du überall einsteigen, weil die sind so kryptisch gemacht und das ist ja mehr so ein Puzzle. Also man, jeder Teil, der erzählt einen anderen Teil dieser riesige Welt, die immer eine andere Ecke der Karte sozusagen. Deswegen spielt es jetzt von der Story her eigentlich nicht so eine große Rolle, würde ich jetzt sagen. Also Fans sagen jetzt, was? Was
ist da los? Das ist eher so die Lore, die man halt aufsaugt.
Genau, das ist so die Lore, die man aufsaugt. Also ich würde jetzt schon sagen, also wenn man jetzt noch nie Dark Souls gespielt hat und man weiß, will jetzt nicht unbedingt die PS3 rausnehmen, weil das erste ist ja, war bei Demon's Souls für die PS3 und man hat die Konsole einfach nicht oder so, dann natürlich, klar, also Hauptsache mit irgendeinem Teil anfangen. Übrigens sind, ich glaube, Dark Souls 2 ist auch abwärtskompatibel, wenn man Xbox One hat, deswegen muss man jetzt auch nicht unbedingt Dark Souls 3 zuerst spielen. Aber ich würde den dritten eher empfehlen als den zweiten. Also entweder fängt man mit Dark Souls, also mit dem ersten Dark Souls an oder mit dem dritten. Weil der zweite ist eher so, der hat einfach auch trotzdem ein paar Schwächen. Und das hinterlässt wahrscheinlich auch einfach den falschen Eindruck, wenn man damit irgendwie startet. Den würde ich erst empfehlen, wenn man halt irgendwie ein Spiel vielleicht schon gespielt hat und so ungefähr weiß, was so, wenn man die Serie so auf einen gewissen Höhepunkt findet. So, man muss Geduld haben. Also es ist halt so ein Spiel, also
sich da dran. Star Wars wurde so eine, ja, die quasi die Kinoreihenfolge und dann die chronologische Reihenfolge und dann die Fanreihenfolge und ist ja Wahnsinn.
Ja, Dark Souls ist ja im Prinzip das Spiel, was Yoda dem Skywalker zum Spielen gegeben hat, damit er seinen Frieden findet, ne, und seine Ruhe. Das ist in Wirklichkeit in dieser Höhle passiert, in dem zweiten
Star Wars. Dark Souls.
Ja, Spiel Dark Souls. Da gab's keinen Kampf gegen sein inneres Ich, da gab's nur den Kampf gegen Dark Souls. Und wenn man das gemeistert hat, wenn man diese Zen gefunden hat, dann ist man für die restlichen Spiele so gewappnet, man ist so entspannt. Da kann die selbst das wildeste Call of Duty wahrscheinlich nichts mehr anhaben.
Habe ich richtig in Erinnerung, dass ihr aber auch so ein bisschen der Meinung wart, Dark Souls 3 ist auch mal gut? Ich brauche kein Dark Souls 4
so? Ja, jetzt würden ja alle Bloodborne 2 oder sowas sehen, ne? Ja. Also, weil es ist eine super geile, interessante Medieval-Dark-Fantasy-Welt, aber es stimmt schon, so nach 3 Teilen denkst du, jetzt habe ich, glaube ich, alles gesehen, was geht. Also, ich will nicht sagen, dass es ziemlich kreativ genug ist, um noch einen hervorragenden vierten Teil zu machen. Aber ich habe schon das Gefühl, ich würde jetzt einfach mehr von Bloodborne wissen, ehrlich gesagt. Ich würde einfach mehr gerne dieses Steampunk und mehr Ideen, vielleicht auch was ganz anderes. Also, es kommt ja noch von Deck 13 kommt ja noch eins, so ein Science-Fiction Dark Souls. Und dann kommt ja auch noch Nioh, das von Ninja Gaiden. Nee, stimmt gar nicht. Doch, von den Entwicklern von Ninja Gaiden. Ich weiß nicht, nur noch mal. Team Ninja. Die Entwickler von Ninja Gaiden heißen Team Ninja. Und die bringen ja Nioh nächstes Jahr raus, als kleiner Vorgeschmack. Das sind also zwei Dark Souls-ähnliche Titel. Und jetzt kam ja auch Let It Die raus, was, soweit ich das jetzt gespielt habe, auch so ein bisschen in diese Richtung geht. Ja, so Suda, das ist so völlig absurd, also völlig bescheuert alles. Aber
der 13 ist The Surge, da freue ich mich auch drauf.
The Surge, genau, richtig, ja.
Und Mech-Charakter.
Also wenn man jetzt nicht so Bock drauf hat, man hat Lords of the Fallen schon gespielt irgendwie, dann kann man ja immer noch ausweichen.
Lords of the Fallen habe ich übrigens zweimal installiert und dann wieder runter.
Also das, ja. Es gibt da es zeichnet sich ein Muster bei
der Abfahrten. Ja, ja.
Aber schönes Spiel. Also wollte ich an der Stelle nochmal erwähnen, bin sehr begeistert. Aber ich würde mir jetzt auch ein Bloodborne 2 wünschen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, da würde ich jetzt gerne mehr, also so vom Forscherdrang, mein archäologischer Forscherdrang sagt, ich möchte die Welt von Bloodborne erkunden.
Sehr schön. Gut, ich würde fast sagen, es war's mit März, außer du bestehst noch drauf, dass wir über dieses Spiel, was ich nicht aussprechen kann, hier reden, oder?
Ach so, ja, das würde ich gerne noch kurz erwähnen. Dieses Jahr, das wird einige überraschen, dass ich das jetzt hier nochmal anspreche, und zwar Senran Kagura Estival Versus. Das ist Gesundheit. Nämlich eigentlich ein Gesundheit. Das ist eigentlich ein Fanservice-Spiel, aber es ist das beste Musou-Spiel, das ich dieses Jahr gespielt habe. Musou sind so Dynasty Warriors und sowas. Zelda, wie heißt das, Zelda Warriors, blablub, also wo man auf die Landkarte springt und ganz viele Gegner umkloppt, das heißt halt Musou, ist, so ist die Genrebezeichnung, das gibt's halt irgendwie ganz viele, Namco Bandai und die Q-Force, so heißen die Entwickler von Dynasty Warriors, die hauen halt ganz viel raus. Und Zendan Kagura Astable Versus basiert eigentlich auf einem Anime, der halt eigentlich nur um Fanservice drumherum aufgebaut ist, also um Anime-Erotik und alles. Aber das Spiel ist total gut. Ich hatte dieses Jahr unglaublich viel Spaß mit diesem Spiel, weil es sich erstens überhaupt nicht ernst nimmt, weil es sich fantastisch spielt, weil es super geile Steuerung hat und weil es aus dieser Stagnation herauskommt, die diese Dynasty Warriors-Reihe so in sich hat. Also wenn man jetzt irgendwie 3, 4, 5 Dynasty Warriors-Sachen gespielt hat, oder es reicht eigentlich auch, die YouTube-Videos sich anzusehen, da merkt man schon, dass da nicht so viel Entwicklung drin ist irgendwie. Und wenn dann so ein Zelda rauskommt, wo Nintendo dann auch nochmal sagt, wir müssen da einfach ein bisschen mehr machen, um dieser Marke irgendwie gerecht zu werden, dann passiert in der Reihe auch ein bisschen was, aber ansonsten ist es einfach viel von selben. Und dann kommt halt dieses Senran Kagura daher von einem ganz anderen Entwickler und mischt dieses Genre irgendwie auf, also nicht nur mit der ganzen Anime-Erotik, sondern halt eben auch mit dem Spielprinzip, dass da auch wieder sehr, sehr das freie Spielen und das freie Aneinanderketten von Kombos und Kampfmöglichkeiten anregt. Das fühlt sich halt sehr an wie so eine Sandbox-Brawler, so würde ich das beschreiben. Man kann also ganz viele verrückte Kombos, so ähnlich wie bei Devil May Cry, hintereinander kloppen und den ganzen Bildschirm im Prinzip in Brand setzen. Und das Ganze wird dann halt garniert mit so einer schon fast fremdschamigen Anime-Humor. Aber ich fand es sehr witzig. Also ich habe überraschend viel Spaß mit diesem Spiel gehabt. Und wenn ihr dieses Jahr unbedingt ein Fanservice-Spiel haben wollt, dann holt euch das.
Interessant.
Ja. Es gab sehr viele in dieses Jahr, die rausgekommen sind, und viele davon sind auch echt schlecht. Oder halt einfach sehr billig oder
so ein Spiel oder so.
Wie bitte?
PS4 oder was war's?
Das Senran Kagura ist PS4, glaube ich. Es kam letztes Jahr auch schon kam, glaube ich, in Japan raus, ist aber hier dieses Jahr im März in Europa erschienen und fand ich überraschend gut. Also wenn man sich für das Genre, ich hatte da einen Podcast mit dem Speckobst, mit dem Björn.
Speckobst.
Geilste Hände, ja. Ja, genau. Also hört da am besten mal rein. Er hat da auch ein Video dazu gemacht. Irgendwie ist natürlich schwierig zu erklären. Man muss es halt auch sehen. Und ich habe aber auch ganz viele andere, die sich normalerweise nie mit solchen Spielen befassen, habe ich genau dasselbe sagen hören. Und deswegen dachte ich, da als Empfehlung nehme ich das dann auch irgendwie mit rein. Hm. Als schamlose Empfehlung.
Gut, also 1,5 Stunden über das erste Quartal, das kann ja noch heiter werden, wenn dann erst die
echt 90 Monate Minuten kommen. Geredet?
Ja. Und das war bloß das schwache erste Quartal.
Ja, echt?
Ja. Gut, dann hören wir uns morgen wieder zum zweiten Quartal mit dem fantastischen Star Fox Zero. Da bin ich sehr gespannt. Wir hören uns morgen. Danke fürs Zuhören. Und wir haben natürlich auch viele Titel jetzt aus den ersten 3 Monaten nicht erwähnt. Und dazu eignet sich natürlich auch hervorragend der Kommentarbereich. Da können wir natürlich gerne weiter diskutieren. Wenn euch irgendwas noch auf der Seele brennt, was im ersten Quartal dringend erwähnt werden musste, dann lasst uns gerne in den Kommentaren weitersprechen. Ansonsten hören wir uns morgen auf insertmoin.de und natürlich in eurem Feed. Bis morgen.
Ja, oder man kann sich in den Kommentaren übrigens auch detailliert drüber auslassen, welche Wörter wir falsch ausgesprochen haben.
Unbedingt, ja.
Ja, bitte. Bitte.
Tschüss. Ciao. Tschüss.